So, mein Sohn, tritt doch mal näher.
Ja, ja.
Können Sie mich hören eigentlich?
Vater, sind Sie es?
Ja,
Vater?
Ich bin's.
Ich kann Sie nicht sehen, Vater.
Nein, ich bin hier drüben in der anderen Kammer.
Ach, dann komme ich rüber.
Nee, bleiben Sie mal bitte.
Ach so, ich habe das noch nie gemacht, Vater.
Bleiben Sie, mein Sohn,
Vater,
bei sich drüben, aber die Hände immer auf die Bettdecke oben drauf.
Bettdecke?
Nicht, dass Sie sich da drüben jetzt, Sie wissen schon. Wieso bist du zu mir gekommen, mein Sohn? Ich sag jetzt mal, mein Sohn, ich habe zwar keinen Sohn, das kann ich mit ziemlicher Sicherheit zumindest behaupten. Ich habe keinen, naja.
Vater, ich weiß nicht, ich weiß doch nicht, wie das funktioniert hier. Ich bin überfordert mit dem Leben. Die Dorothea hat mir gesagt, dass ich Beichtstuhl machen soll.
Ja, gute Dorothea, vielen Dank. Gut, dass du zu mir gekommen bist.
Die ist aber auch immer so komisch zu mir.
Ja, ich verspüre bei dir eine große Verstörung.
Ja.
Kann das sein? Hast du etwas, was du mir sagen möchtest? Warum bist du denn gekommen hier? Also zu mir gekommen, nicht hier gekommen, mein Sohn. Bitte nicht, bitte die Hände immer oben hin, wo ich sie sehen kann.
Vater, jetzt lassen Sie mich doch auch mal.
Ja.
Oder du, kann ich du sagen?
Vor Gott sind wir alle Brüder und Schwestern.
Okay,
also
Bruder.
Kannst du sagen.
Okay, Brudi, also.
Bruder Jakob.
Brudi Jakob. Also pass auf, ich bin sehr verstört.
Ja, das merke ich.
Ich kann nicht richtig schlafen, deswegen auch.
Mhm.
Ich habe...
Warum?
Das mit den Legenden aus dem...
Also gibt's irgendwas, was du gemacht hast, was dich jetzt sehr stört?
Ja,
du denkst, das hätte ich lieber vielleicht nicht?
Ich bin meinen Freunden in den Rücken gefallen.
Ja.
Auf der Midlane.
Wie bitte?
In der Legendenliga.
Das ist jetzt...
Ich weiß nicht genau, wie soll ich jetzt dem Barely Boy 63, wie soll ich es dem erklären?
Ich weiß jetzt nicht genau,
worauf Sie... Ich habe einfach zu viel gelootet.
...hinaus wollen, mein Bruder.
Ich weiß nicht weiter.
In den Rücken fallen auf der Midlane.
Ja, genau.
Bist du Auto gefahren, mein Bruder, mein Sohn?
Nein,
Was war das?
Ich wollte schnell den Gegner.
Ja.
Und
den Gegner.
Hab zu viel gelevelt. Und dann hat der Barely Boy habe ich einfach links liegen lassen, obwohl er auf der Sidelane völlig überrannt wurde. Und ich bin trotzdem Midlane gegangen.
Ja. Und das tut dir leid. Du hast ihn quasi. Obwohl er gesagt hat, wer bin ich, meines Bruders Hüter? Bist du einfach über den Barely Boy hinüber?
Nein, ich habe den Barely Boy im Stich gelassen.
Im Stich.
Und er wurde überrannt.
Oh,
seine
je.
Base wurde einfach überrannt.
Oh je.
Und jetzt will er nicht mehr mit mir chatten. Jetzt will er nicht mehr mit mir auf Discord abhängen.
Und das war im Legenden.
Es war
in der Legendenliga.
Liga der Legenden. Und dann hat die Dorothea gesagt, sie hat auch immer in der Sonntagsschule so Legenden gehört. Und da wird einem erklärt, wie man ein guter Mensch wird. Und
das stimmt.
Jetzt will ich wissen, welche. Bin ich jetzt eine Legende? Am I a legend? Oder bin ich's nicht, Bruder, Pfarrer, Bruder Jakob?
Also, ich würde mal sagen, Philipp ist dein Name, ne? Philipp?
Ja.
Philipp, ich bin da jetzt überfragt.
Ach.
Persönlich. Ich habe mich da zu mit Legenden kenne ich mich aus natürlich. Ich habe das auch studiert bei meinem Doktorvater Eisenbart, und der hat auch eine Sendung darüber gemacht, über Legenden, und ich müsste es jetzt auffrischen. Ich könnte es dir natürlich sagen, aber ich möchte auch keine Halbwahrheiten sagen. Ich würde dir vorschlagen, ich drücke einfach hier, siehst du diesen Kassettenrekorder hier?
Ja, der von Fischer-Preis.
Und ich drücke einfach auf den Knopf. Ich habe die Sendung, ich habe die Vorlesung nämlich über Legenden, habe ich dabei, wenn du die anhören möchtest.
Okay. Ja, ich will. Ja, bitte. Gib mir die Sendung.
Eisenbad und Meisendraht.
mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur,
nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja, herzlich willkommen zu... Herzlich willkommen zu... Ich stelle Sie jetzt leise, Frau Meisendraht. Das ist ja furchtbar. Was haben Sie da für ein Sportgetränk mitgebracht? Was ist denn das für... im Radio?
Stören Sie mich nicht, Herr Eisner, stören Sie mich nicht. Ich muss mich isotonisch auf Vordermann bringen. Es ist Frühjahrsputz in den Venen.
Ja, was haben Sie denn da dabei? Das müssen Sie mir jetzt schon... Und warum Sie das jetzt zu sich
sehen
nehmen?
Sehen Sie das auf meinem Rücken?
Ja.
Ein Rucksack?
Da sitzt eine ältliche Oma bei Ihnen auf dem Rücken und krallt sich fest, als hätte sie den Leibhaftigen gesehen.
Ja,
als
richtig.
Als wäre der hinter Ihnen
richtig,
hergewiesen.
Das ist
der Autobahn.
Das ist vom Dromedar-Rücken, heißt die Firma, die das herstellt.
Ja.
Und da kommt ein Schlauch aus der Dame raus.
Ja.
Das ist quasi direkt... in die Magengegend von der Dame und da trinke ich dann fermentierten Orangenschalen.
Das finde ich auf jeden Fall
und ich hier so
faszinierend ein, und aber
Sie,
auch revolutionär.
Bekommen. Das habe ich bekommen. Ich muss das trinken, mein Personal Trainer Coach hat das gesagt. Ich muss das immer trinken, sonst sterbe ich.
Frau Meisendraht, aber es ist sehr schlecht jetzt in der Sendung. Das
aber
muss
es
jetzt nicht
ja. So ein bisschen nach. Hundertjährige Eier.
Herzlich willkommen zu Eisenbart und Meisendraht erstmals wieder in echt in diesem Jahr. Wir haben uns dieses Jahr ein bisschen rar gemacht, haben Sie vielleicht gemerkt. Zuerst waren wir mit Herrn Arthur in Brasilien unterwegs, dann waren wir einmal kurz da, dann
wieder weg.
Haben wir eine Wiederholung geschickt und letzten Monat haben Sie... versucht, das Beste draus zu machen, sage ich mal. Ich habe es mir angehört nachträglich, muss schon sagen, holla holla. Ich muss Sie warnen und auch einweihen. Es klingt hier ein bisschen, als wären wir in einer Kirche, also bis auf den Hall, der jetzt nicht da ist, aber es klingt ein bisschen, als wäre gar nichts hier.
Achso, haben Sie den Chopin?
Das liegt daran, dass ich eben hier auf dem File-Server... Das ist dieser Computer. Das ist eine neue Technologie, Frau Meisendraht. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Hier haben Sie nochmal Ihren USB. Da habe ich keinen Chopin drauf.
Nee, ist nicht.
Wurde uns gelöscht, weil wahrscheinlich...
Kann man aber virtuell nachreichen.
Ist wahrscheinlich... Genau, im Podcast hören Sie wahrscheinlich dann den Chopin jetzt schon auf geschlagene
Also jetzt, wenn Sie
Minuten.
Das hier hören, dann macht diese ganze Ausschweifung von Eisenbart keinen Sinn, denn dann
ich
haben wir...
Ich frage mich nur, Frau Meisendraht, wer hat uns das geklaut? Wer hat uns die Kokosnuss geklaut? Die Chopin gewordene Kokosnuss. Sie haben letzten Monat auch ohne Chopin gemacht.
Das sind diese Kulturbanausen aus der Kulturredaktion, die haben ja überhaupt keine Ahnung.
Ja.
Mit denen hatte ich nämlich letztens, bin ich da in die Haare geraten.
Ja, was ist passiert?
Naja, es war einfach ein...
Wollen Sie ausführen?
Naja, ich weiß nicht, das schauen Sie da lieber nicht rein in die Tüte.
Haben Sie das mitgebracht?
Ja, das habe ich mitgebracht. Das war wegen dem Rosengarten, wegen dem Maria-Rosengarten.
Ah ja.
Da habe ich denen erklärt, wie man das macht mit dem Rosenschneiden.
Finde ich gut.
Und die ist also völlig kulturverlassen, nicht wahr? Hat der einfach Tulpen angebaut zu Ostern?
Kultro, das Messer.
Kultro,
das kommt
das
ja
Messer.
Vom Garten, da können wir auch mal eine Sendung drüber machen. Der Garten, wo man mit dem Messer hingeht.
Oder einfach mal über Kultur eine Sendung machen.
Das ist auch eine tolle Idee, dass man aus der Kultur, aus der Natur...
Ja.
Wo alles so wächst, wie es möchte, eine Kultur macht, indem man mit dem Messer hineingeht.
Richtig.
Frau Meisendraht, Sie merken, ich spreche heute ein bisschen langsam. Das liegt daran, dass wir nicht so viele Texte eingesendet haben.
Das ist gut, aber wir müssen auch viel... Wissen Sie, Herr Eisenbart, wir müssen ja auch viel nachholen.
Ja.
Ich habe Sie schon so lange nicht mehr gesehen. Das jetzt stimmt. Haben Sie letzte Woche haben Sie krank im Bett gelegen. Ja. In Mausgesäß, glaube ich, wohnen Sie, nicht wahr, inzwischen?
Ja.
Mausgesäß. Und wie war das? Ich hatte ja die ZuhörerInnen auf die Folter gespannt. Sie hatten ja eine tellergroße Wunde mit allerlei Gewürm darin. Ist das inzwischen wieder verheilt?
Also der Landdoktor, der Professor Nüßlein, der hat eine Blutegelkur bei mir angewandt. Das hat aber auch nur halb gewirkt, denn die Blutegel haben sich voll gegessen und sind dann wieder nach Hause gegangen. Und ich lag immer noch da wie...
Und der ist dann geflüchtet? Habe ich das...
Der ist geflüchtet, ja. Der hat mir... ich war ja bewegungsunfähig im Bett gelegen und er ist dann an meinen Geldbeutel... Oh. Und hat die Scheine rausgenommen und die Krankenkassenkarte und ist damit zum Fenster rausgehüpft. Dabei war die Tür offen gestanden. Ich frage mich auch, was das sollte. Aber es war wohl eine Präsentation seiner Macht. Also er hat mit seiner Macht geprotzt vor mir. Ein sehr unschöner Mensch. Grüße an dieser Stelle.
Ja, Professor, also ich bin auf jeden Fall froh, dass Sie wieder da sind und ganz, nicht wahr? Ja. Es war eine schwierige Zeit auch für unsere ZuhörerInnen. Ich habe ganz viele Tweets bekommen, wo traurige Smileys drin waren.
Ja.
Wann kommt Herr Eisenbart zurück?
Wann kommt Chopin wieder?
Wann kommt Literatur wieder zurück ins Radio?
Wann kommt endlich Kultur wieder zurück ins Radio?
Richtig.
Wer ist die andere, die jetzt immer moderiert? Kommt der eine und die andere
und der kultfrescher Kulturtalk. Heute haben wir ein Thema, wo Sie ja wirklich brillieren können.
Ja, stimmt, wir haben Sie noch gar nicht begrüßt, liebe Zuhörer.
Hallo.
Innen.
Hallo da draußen am Empfang.
Wir sind Eisenbart und Meißendraht. Wir machen das coole, fresche Literatur- und Kulturmagazin hier bei Radio Z und im Internet. Wenn Sie also zuhören, dann wissen Sie, was auf Sie zukommt, nämlich ganz tolle 7 Texte und Gossip und heißer Tratsch aus der Umgebung und der Welt.
Kultur.
Und mein Name ist Professor Eisenbart. Mir gegenüber sitzt Frau Doktor, ich glaube mittlerweile der zweite Doktor, ich darf dazu gratulieren,
ja,
Magdalena schön. Meißendraht, eine Radio-Ikone und Koryphäe, sagt man auch. Sie war schon in England gewesen und hat
Und habe ich quasi mein Volontariat gemacht.
Das können wir vielleicht später noch eine kleine Kostprobe unseren ZuhörerInnen präsentieren. Mhm. Und ich bin ja, wer mich kennt, der weiß, wer ich bin. Frau Meißendraht.
Herr Eisenbart ist...
Worum geht's heute überhaupt?
Ja, es ist ein Thema, bei dem Sie persönlich brillieren können, denn Sie haben es studiert, habe ich gehört.
Französisch.
Legenden heißt das
Legenden.
Thema. Legenden, ja. Und es ist ein Thema, was für viel Verwirrung sorgen kann, wenn man sich nicht gut vorbereitet. Zum Glück habe ich mich gut vorbereitet und weiß genau, was Legenden sind. Herr Eisenbart, was sind denn Legenden?
Legenden, das ist zum Beispiel, Sepp Maier ist eine Legende. Oder der Rummenigge oder Oliver Kahn ist eine Legende. Legende des Fußballs.
Aber als Kultur.
Ach so, Legende.
Ja, also was bedeutet der Begriff eigentlich?
Das ist von leggere, lateinisch, lesen.
Oder Häuser oder im Kleinformat bauen.
Oder leggere, aus.
Lego.
Ah ja, wegen Lego. Ja, Lego aber.
Lego.
Lego mio.
Ja.
Oder aber auch auslegen, kann man auch dazu sagen, legere.
Also leger zum Beispiel, kommt auch daher.
Gut, leger, wenn Sie das möchten.
Ja, nee, also es geht ums Lesen, nicht wahr? Geschichten, die zum Lesen gemacht sind.
Ja.
Das deutsche Wort Legenden sind Geschichten, die über Heilige erzählen, nicht wahr? Und dann in einer, sagen wir mal, spirituellen Kontext gelesen werden.
Ja.
Hat etwas Tradiertes. Eine sehr kurze Form eigentlich, die Legende, nicht wahr?
Ja.
Also da geht es nicht oft lang und es ist auch keine wirklich literarische Kategorie, weil es nicht wirklich darum geht, etwas künstlerisch zum Ausdruck zu bringen, sondern es geht eigentlich darum, diese Sankt XY, was weiß ich, Sankt Kevin, hat damals in der Einsiedelei, sind ihm dann plötzlich die Haare ausgefallen. Und das spricht für seine Güte zum Beispiel. Er hat seine Haare verbrannt und dann konnten alle Menschen in dem Wald, alle
nicht Rehe mehr atmen.
Essen, ja, zum Beispiel. Oder es geht auch oft, natürlich in diesen Legenden geht es auch oft ums Töten. Also ich bin, also da, das ging ja so grausam zu, wie die Märtyrer damals hingerichtet wurden, nicht wahr?
Ja.
Also haben Sie in den letzten Jahren schon mal wieder den Wikipedia-Artikel zum Rädern, haben Sie den mal gelesen?
Habe ich nicht.
Also hochinteressant, aber auch ein bisschen gruselig. Und deswegen schlage ich vor, Legenden sind auch immer, also wenn wir dann in den Bereich der Urban Legends auch hineinpieken,
selbstverständlich,
vielleicht auch immer so ein bisschen schauerlich, grausam manchmal.
Gerne, genau. Also es sind meistens kurze Geschichten, die, die moralisch erbauend sein sollen, die zum Beispiel von großen Vorbildern sprechen. Und das ist ja, das verbindet ja das, was ich vorhin gesagt habe mit den Fußballern. Das war natürlich auch nur ein kleiner Spaß, den ich mir erlaubt habe mit ihnen.
Ich habe das schon aufgegriffen. Ich wollte nur den Zuhörer den Spaß nicht verderben.
Ja, aber es ist natürlich, das ist verwandt.
Ja, es gibt
die
auch
heiligen Legenden und die Legenden von heute.
Richtig, Fußball hat ja auch etwas Spirituelles an sich in unserer Kultur.
Jetzt habe ich ein Haar auf der Zunge, wir müssen einen Text lesen.
Ja, hören wir einen Text erstmal, kommen wir erstmal geschmeidig rein, Herr Eisenbart.
Genau, von, wo ist er? Von Michael Schmidt, gelesen von Rena Schmidt. Bitteschön.
Also ich weiß nicht, diese Heiligen, das sind schon lauter seltsame Leute. Kennen Sie einen Heiligen? Ich meine persönlich? Na? Dumme Frage von mir, weil Heilige, denen sieht man ja zu Lebzeiten auch gar nicht an, dass sie welche sind. Die werden ja erst dann heilig gesprochen, wenn sie schon lang tot sind. Trotzdem denke ich mir, kann es ja sein, dass man schon mal einem begegnet ist. Dort in einem Bus oder in der Sauna oder im Wirtshaus und so weiter. Naja, anmerken tut man sie halt nicht unmittelbar. Und einen heiligen Schein, den kriegst du erst nachher. Als Voraussetzung, dass man ein Heiliger werden kann, muss man ja erst einmal ein paar Wunder gewirkt haben. Ja, nachweislich. So wie der Herr Hemmlein zum Beispiel. Der studiert mittlerweile schon seit 26 Semester und trotzdem studiert er alleweil noch und kommt darum auch immer wieder dem Arbeitsamt aus. Dass der das überhaupt schafft, ist für uns alle ein Rätsel, ne? Und dass er in seinem Alter dann auch noch 5 Nächte pro Woche durchmachen kann, grenzt schon an ein Wunder. Dass der das überhaupt so aushält, meine ich. Das ist ja nicht normal. Schon fast übermenschlich. Nach 23 Semester alleweil noch studieren, das ist ja schon extrem. Aber nach 26, also wenn dem das nicht einmal als ein Wunder ausgelegt wird, würde mich das tatsächlich wundern. Ein anderes Wunder, von dem auch eine Legende umgeht, ist das von einem Vorvater von Professor Wuisse. Dem ist eines Tages einmal ein Zweig aus dem Hirn rausgewachsen. Wie von einem Zwetschgenbaum so einer. Ja, Tatsache, kommt er in der Früh so auf und denkt sich, Mensch, was hab ich denn da am Hirn oben? Hab ich mich gestern da im Rausch noch wo angerennt? Na, weil wie er da dann so abtastet, stellt sich heraus, dass da ein Zwetschgenzweig aus seinem Hirn rauskommt. Der hat dann natürlich gleich voll die Panik gekriegt, aber mit der Zeit kann man sich ja bekanntlich an alles gewöhnen. Noch dazu, weil der Pfarrer ihm gesagt hat, dass das halt ein Wunder ist und für Wunder nichts Seltenes, dass einem da oder dort, wo es rauswächst, mit dem er gar nicht gerechnet hat. Ja, und der Vorfahr vom Herrn Wuisse hat dann halt damit gelebt. Hat recht bald sogar die Vorteile da gesehen und von den Leuten Geld bekommen, damit sie ihn sehen und dieses Wunder anbeten dürfen. Und wie der Zwetschgezweig auch noch getragen hat, hat er draus einen Schnaps gemacht und auch den verkauft. Ist reich geworden damit. Und darum geht auch heute die Legende vom Wunderwuisse um. Nur der Professor Wuisse selber, der winkt immer wieder ab, wenn wir drauf zum Sprechen kommen. Der glaubt nicht an das Zeich, sagt er immer wieder. Und außerdem glaubt er eh gar nichts. Der glaubt ja nicht einmal, dass der Herrgott damals barfuß übers Wasser gelaufen ist.
Also, Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen, das so sagt...
Das haben Sie toll formuliert, Frau Meisendraht, finde ich gut. Sollten Sie aufschreiben oder was, als Hit performen.
Also, das Wunder als ein wiederkehrendes Ding in
ein Moment.
Ein Impetus, ja. Der uns unseren Helden...
Ja.
Ich war also eine Legende, hat ja immer auch ein Held oder eine Heldin. Es gibt ja auch sehr viele weibliche Legenden.
Und manche werden dann selber als Legende bezeichnet. Und dafür braucht es auch immer ein Wunder. Das Wunder von Bern.
Jetzt pflücken wir das doch mal ein bisschen so auf. Also eine Legende bezieht sich ja eigentlich im Normalfall auf eine zumindest angenommene historische Person. Damit geht es ja schon mal los. Also wir haben immer eine Hauptfigur,
nicht wahr?
Meistens
zum natürlich... Zum Beispiel Rübezahl.
Nein, das ist jetzt ein Märchen.
Also. Ach so.
Ein Märchen, aber es gibt natürlich die Legende...
Vom Rübezahl?
Ja, das stimmt.
Gibt's schon.
Aber der ist nicht heilig, der Rübezahl.
Der ist nicht heilig. Sagen wir, der heilige...
Nikolaus.
Der heilige Nikolaus, gerne.
Ja, der hat ja auch
eine Volksnice.
Der hat eine Legende. Ja, es hat auch immer was Volksmäßiges. Sie kennen sich ja aus.
Ja,
Sie kennen sich aus.
Das stimmt.
Also wir haben jetzt Legenden im eigentlichen Sinne, erzählen eigentlich immer von heiligen Personen. Jetzt bin ich natürlich als Nicht-Katholikin da ein bisschen sehr schnell...
Sind Sie nicht?
Nein, ich bin keine Katholikin.
Was sind Sie von Beruf?
Das tut jetzt nicht zur Sache, ich bin Anthropologin.
Ja, das würde mich jetzt schon interessieren.
Ja, aber ich
interessiere... Sie können ja später nochmal vielleicht einen
kleinen Hinweis drauf. Ich weiß ja, dass Sie katholische
Theologie haben,
studiert haben. Das heißt, Sie kennen sich ja mit dem Konzept der Heiligkeit bestimmt ganz gut aus.
Ja.
Erklären Sie mir das doch mal bitte als jemand, den das... Ich habe im Internet gelesen, da war ein Artikel, wo ein älterer Herr... Da war so eine Sonnenblume und dann war hinten im Hintergrund waren so Muster und man konnte ganz schwer lesen. Aber wenn ich diesen Text durchgegangen bin, hat er so angefangen wie so, ich wollte jemandem ein Marienbild schenken.
Ja.
Und die andere Person hat gesagt, nee, danke, ich glaube an Jesus, das ist mein Retter, aber Maria möchte ich mir nicht in die Wohnung stellen. Und dann wurde ich plötzlich traurig, weil... Wenn wir schon Maria nicht mehr anbeten können, was sollen wir denn, an wen sollen wir denn überhaupt noch?
Und wo soll denn Jesus sonst herkommen?
Ja, genau, richtig. Was tun wir der Mutter von Jesus denn jetzt hier
an? Oh je.
Das war richtig.
Wo haben Sie das gelesen?
Das habe ich
katholisch.de.
Nein. Auf katholisch.de war ich auch, aber das war eine private Homepage.
Kennen Sie noch kreuz.net? Wissen Sie das noch?
Nee, aber katholisch.de kenne ich.
Das war politisch inkorrekt.
Ja, stimmt, richtig. News. Ja, ja, richtig. Aber bleiben wir mal kurz bei diesem... Da war ein älterer Herr, der auf eine... Das war quasi ein Essay in Homepage-Form.
Ja.
Und der hat erklärt, dass man Vorbilder braucht und dass Heilige gingen weg von der Kirche und jetzt kommen sie wieder zurück, hat er geschrieben.
Ja.
Und ich bin komplett... Ich habe gedacht, da frage ich gleich beim Herrn Eisenbart nach.
Der sie kennt sind sich eskaliert.
Ja, bitte erklären Sie mir das Konzept der Heiligkeit doch mal bitte ein bisschen.
Und der hat sein Büro auf einer Blumenwiese gehabt, der alte Mann? Oder habe ich da jetzt was missverstanden?
Nein, die Sonnenblume war nur als Emblem auf der Homepage.
Ah, das hat er sich... Hat
das
er
fand er wahrscheinlich schön.
Ja, genau. Cliparts.
Aber ich will von der Heiligkeit mehr wissen, Heisenbart.
Also Heiligkeit geht ja nur mit dem Bund Gottes, dem zweiten Bund Gottes. Das ist der...
Da machen Sie jetzt wieder Werbung. Kommt zum Bund.
Nee, das habe ich gar nicht so gemeint.
Ach so.
Bundeswehr raus aus unseren Schulen, habe ich jetzt gelesen. Das ist eine neue Kampagne von der Antifa. Finde ich auch gut.
Aber was hat denn jetzt, was
also
hat
das
denn
jetzt so,
mit der Heiligkeit zu tun?
Nein, Bundeswehr. Also das ist Heiligkeit, das hat was mit dem Bund Gottes zu tun. Also mit den Menschen. Erste Bund, das war der von oben nach unten, das war der Regenbogen.
Ja.
Mit der Arche Noah.
Mit dem Olivenzweig.
So ähnlich,
ja?
Wo dann der Regenbogen da war und es war das Zeichen für Gott.
Ja, weil das ja auch okay ist, wenn man Mann liebt.
Genau, wahrscheinlich hat es was damit zu tun.
Okay. Mhm.
Dass,
erster Bund.
Das ist der erste Bund Gottes, dass die Menschen miteinander schlafen dürfen, auch wenn sie das gleiche Geschlecht haben.
Okay,
das ist der Regenbogen.
Ist mir neu, aber ist interessant, das Konzept.
Ja. Und der zweite Bund... Das ist quasi untereinander. Deswegen die Arme ausbreiten, das Bild von Jesus am Kreuz, das ist quasi, reicht euch die Hände und dann ist alles gut. Und die Heiligen, die kommen ja dann erst nach diesem zweiten Bund. und die verwirklichen quasi unter den Menschen das Prinzip Gottes.
So, also die,
das ist die Heiligkeit.
Okay, ich verstehe. Das heißt, die Menschen können sich aufführen, aber das kommen ja Heilige und machen alles richtig.
Ja, genau.
So die, okay.
Wo man sich denken soll, aha, so geht's also auch.
Ja, schön. Ja, das ist doch schön. Schönes Konzept.
Gefällt Ihnen das?
Nein.
Sie können gerne bei uns einsteigen in der Kirche. Momentan sehr viele Austritte, habe ich gelesen. Sehr, ja,
vielleicht
sehr viele
wegen den Heiligen.
Auch bei den evangelischen Menschen.
Es hat nicht mehr Austritte. So. Es ist nicht mehr so fresh.
Es ist nicht fresh. Das
ist nicht so
und
fresh.
Das sehe ich auch. Sehe ich natürlich ganz
klar. Okay, aber jetzt verstehe ich.
Also aber jetzt allein vom Konzept. Sie wollten ja wissen.
Ich wollte das Konzept der Heiligkeit erstmal verstehen. Ja. Also ist der Mensch der heilig gesprochene Mensch? Es wird dann ja quasi ein Orden verliehen vom Papst.
Ja.
Dann sagt er, hui, du bist jetzt heilig.
Das ist ja nur stellvertretend. Also die Heiligen. Wenn die heilig gesprochen werden, dann sind die ja nur, die sollen als gutes Vorbild, aber als Mensch unter Menschen quasi heilig.
Aber die sind ja auch mehr als normale, als nicht heilige.
Ja, sind schon mehr wert. Also wenn Sie jetzt so, das als Pokémon-Karten sehen, die normalen Menschen sind normale Pokémon und das sind die schillernden Pokémon. Die sind sehr selten. Sind aber auch, die sehen aber aus wie die anderen Pokémon.
Ich verstehe das bloß alles nicht, weil das Wort heilig immer so viel verwendet wird bei den Katholiken.
Ja.
Das ist die heilige Kirche.
Aber nicht nur bei den Katholiken, jetzt hören Sie doch auf. Jerusalem.
Ja.
Heilig. Das ist die heilige Stadt.
Aber gibt's eine, ja.
Ja.
Ist die mehr wert als eine andere Stadt?
Ja.
Okay.
Ist einfach so. Tut mir leid.
Gibt's Abstufungen von Heiligkeit?
Es gibt auch selig.
Selig, was ist selig?
Selig sind die, die noch nicht ganz heilig sind. Die zum Beispiel noch ein bisschen trainieren müssen. Wie bei League of Legends, ne?
Haben ja, Sie, bei der Liga der Legenden.
Darüber wollten Sie auch mal
reden. Da wollte ich reden.
Ja, da muss man auch trainieren.
Ja, da muss man trainieren. Da wird man stärker und dann kann man mehr abmetzeln. Und dann ist man ein gutes Beispiel für die anderen.
Ja, stimmt. Die, also diese Legenden, die ja alle in diesem Septuaginta-Latein verfasst sind, die sind ja letztendlich ein Versuch, um den Menschen zu sagen, es gibt nicht nur das Jenseits, es gibt nicht nur das, wenn ihr euch jetzt anstrengt und wenn ihr schön leidet, dann kommt ihr irgendwann in den Himmel, sondern das hat irgendwann nicht mehr gereicht, wie bei The Purge zum Beispiel, wo man gesagt hat, nee, die Leute sind ja aber auch Arschlöcher. Entschuldigung, darf man das sagen im Radio?
Ach ja, die Kulturredaktion habe ich, die ist nicht mehr da, Herr Eisenbach.
Sehr gut. Also
haben Sie vorhin die Tüte geguckt? Haben Sie mal reingespitzt?
Da waren.
Zähne, haben Sie die gesehen?
Jetzt hören Sie auf.
Ja, das sage ich nur im Rande.
Haben Sie die eingeschüchtert, so wie mich jetzt?
Nicht Sie doch nicht. Sie machen doch alles richtig. Sie erklären doch, was Legenden
sind. Ach so.
Aber ich musste ein bisschen aufräumen, wenn Sie weg waren, Herr Eisenbahn. Muss ein bisschen gutes Beispiel sein.
Kaum bin ich mal 2 Monate nicht mehr da, da ist hier aber auch schon das Gesetz.
Haben Sie gesehen, wie ruhig das ist? Normalerweise ist hier ja immer Treiben.
Es ist,
ich habe ein bisschen aufgeräumt für Sie, Herr Eisenbaden.
Aber darüber reden wir noch.
Nee, wir reden jetzt über Legenden.
Also das ist quasi, die Kirche hat gesehen, aha, die Leute wollen, die haben zwar einen Drang zum Guten,
ja,
aber auch zum Bösen. Und man muss die quasi bei Laune halten, muss denen sagen, ja, aber es gibt auch sowas wie Menschen, die es besonders gut machen, das sind aber auch nur Menschen, ganz normale Menschen, weil diese Geschichten, die fangen ja nicht an damit, dass die Gott sehen oder Maria sehen oder plötzlich einen Toten sehen, der nicht tot war und jetzt aber dann doch und dann aber nicht mehr, wie vom Toten erleben, sondern die fangen ganz normal an.
Ja.
Zum Beispiel
mit 3 Mana.
Der kleine Hartmut ist aufgewachsen vor vielen Jahren und hat viel studiert. Und dann irgendwann ist er zu großem Ruhm gekommen, weil er, was weiß ich, eigene Sendung hatte bei Radio Z. So, also die fangen immer normal an. Ein Bischof geht dahin und sieht, aha, denen geht schlecht. Dann mache ich gut.
Ja.
Und dann ist er erst heilig.
Und ich habe gesehen, das hat ja relativ spät erst angefangen mit den Heiligen.
Ja.
Wissen Sie, wann der erste Heilige erst heilig gesprochen wurde? Wann als erster?
Ich glaube, erst spät 800 oder so vielleicht.
Noch später.
Noch später sogar.
993.
1900.
993.
Ah ja.
wurde
Von wem?
Von konkurrierenden Konzilien.
Nein,
aber ich meine, Ulrich von Augsburg ist der erste, erste Person, die heilig
gesprochen hat. Der heilige Ulrich von Augsburg.
Ja. Und es gibt ja wahnsinnig... Ich habe hier nicht alle Legenden hier auf dem... Ich habe gesehen, es gibt auf Legenden... Ich habe leider die Adresse vergessen im Internet, wenn Sie nach Legenden suchen. Es gibt so eine Seite, wo alle Legenden auf Deutsch übersetzt quasi aufgelistet sind und abrufbar. Und die verkaufen USB-Sticks mit allen Legenden drauf. Oft ist es ja so, ja, das war in der Zeit der Christenverfolgung.
Ja.
Die Frau hat an Gott geglaubt. Und dann wollten alle anderen, dass sie nicht mehr an Gott glaubt.
Ja, und haben ihre Kinder eine nach dem anderen
richtig
so den Kopf abgemacht. Und sie hat trotzdem
Zähne gesagt, ausgeschlagen.
Heilige Felicitas.
Zum Beispiel. Und dann hat die...
Eine ganz grausame Geschichte, aber aber für sie ist am Schluss die Geschichte gut ausgegangen.
Weil sie heilig gesprochen
hat. Weil alle 12 Kinder waren... quasi Kopf abgemacht, aber sie wurde heilig gesprochen. Ja. Ist doch gut ausgegangen für sie.
Und haben sie, wie hieß die noch? Ich habe das nur gelesen, da wurden dann die Zähne ausgeschlagen und dann kriegen die das immer so als Attribute in
den Kuchen. Haben die umgekehrt wieder eingepflanzt. Die oben unten und die vorne hinten und dann konnte die nur noch, ich weiß nicht, was an, also nicht normal kauen. Die musste immer vorne kauen, weil vorne die Backenzähne waren. Wir hören einen Text von Margit Heumann, wo es um Schweine geht, aber ich glaube, sie will uns was anderes sagen. Hören Sie doch einfach selbst. Bitte schön.
Pass auf, wenn du eine Sau im Stall hast. Sie braucht ein weiches Bett aus Stroh, will gefüttert, gestriegelt und gestreichelt sein. Und halte sie von fremden Sauen fern. Sie könnten sie mit Krankheitserregern infizieren. Du siehst, ihr Wachsen und Gedeihen erfordert deine ganze Aufmerksamkeit und jede Menge Lernbereitschaft, denn deine Nachbarn werden dich mit guten Ratschlägen über Futterqualität, Antibiotika, Wachstumshormone überhäufen. Die Nachbarn haben das alles schon hinter sich und angeblich beste Erfolge damit erzielt. Am Ende hast du alles ausprobiert und weißt nicht mehr, was deiner Sau gut getan und was ihr geschadet hat und fürchtest schon, dass sie eines viel zu frühen Todes stirbt. Sei vorsichtig, wenn du Sauen anderer Züchter bewertest. Studiere zuerst die gängigen Zuchtziele, lerne alles über Ertrag und Fleischqualität, bevor du über Fruchtbarkeit, Krankheitsresistenz, Stresstoleranz und Magerfleischanteil schwadronierst. Wundere dich nicht, wenn deine Ansichten belächelt, ja als unqualifiziert abgetan werden, weil Einigkeit darüber herrscht, dass es dir nicht ansteht, das Maul so weit aufzureißen. Gib Acht, wenn du deine Sau auf den Markt treibst. Du musst damit rechnen, dass man dir deine schöne Sau neidet, den Erfolg missgönnt. Dass es ein Spießrutenlaufen wird, es hagelt Hiebe von allen Seiten und du kannst noch von Glück sagen, wenn es nur Ruten sind und keine Schwerter, die deine Sau in Stücke hacken, bis sie verschiert im Dreck der öffentlichen Missgunst liegt. Da kannst du nur den Kopf einziehen, dich ducken und so schnell wie möglich in den Stall zurückrudern. Und du hast wieder etwas gelernt. Wenn nächstes Mal eine Sau durchs Dorf getrieben wird, wirst du unbedingt zu denen gehören, die Spalier stehen und Ruten haben.
Ja, ich sag mal, das ist eine etwas, ich sag mal, polemische Auslegung von unserer Debattenkultur. Kennen Sie eine Lieblingslegende? Haben Sie eine Lieblingslegende?
Ja, ich habe auf diesem Stick so ein bisschen rumgehe. Es gibt einen sehr, sehr, sehr beliebten.
Wo haben Sie den gekauft, sagen Sie?
Den habe ich im Internet gekauft. Als Stick.
Also Sie dürfen nicht sagen, wo, aber Sie können es umschreiben, damit ich...
Es ist eine Internetseite.
Okay.
Sie müssen nur mal eine Suchmaschine verwenden.
Legende-Stick.
Legenden.
Alle Legenden. Unzensiert.
Richtig, unzensiert. In aller Dramatik.
Es gibt eine. Also
jetzt lassen Sie mich doch mal meine bisher Lieblingslegende
gerne
finden. Und zwar finde ich die deswegen interessant, wegen dem Zusatz des historischen Kontexts, den ich noch dazu gefunden habe. Die kennen Sie bestimmt, die ist sehr beliebt. Kennen Sie die heilige Katharina?
Ja.
Erklären Sie mal, was hat die gemacht? Kennen Sie die?
Katharina die Große. Die war in Russland, war die
Nein, Kaiserin. Falsch.
Welche Katharina meinen Sie denn?
Die heilige Katharina. Laut der Legende war sie eine geweihte Jungfrau, die sich Christus versprochen hat, also prinzipiell so etwas wie eine Nonne,
ja,
nicht wahr? Soll in Alexandria gelebt haben,
ja,
wo es zu Christenverfolgungen kam, laut Legende, nicht wahr? Und sie war aber so ergeben und so klug, dass sie quasi, während alle anderen den Götzen dann zu denen hingebracht wurden, hatte sie so schlaue Argumente,
ja,
für das Christentum, nicht wahr, dass der Kaiser die 50 besten Philosophen des Landes
auf quasi, einer CD.
Nein, nicht jetzt, er hat die gerufen und hat gesagt, erklärt dir doch mal, dass das Quatsch ist mit dem
Christentum. Ach so.
Und sie hat so schlau argumentiert, dass sie diese 50 Philosophen bekehrt hat zum Christentum.
Sehr gut.
Dann war der Kaiser aber sauer und hat sie ins Verlies geworfen. Woraufhin die Kaiserin, also die Frau des Kaisers, zu ihrem Verlies und hat gesagt, komm, du musst jetzt unbedingt mit dem Christentum abschwören, nicht wahr? Sonst kommt das zu ganz schlimmen Szenen am Ende,
ja,
in der Geschichte. Und dann hat Katharina das aber auch ihr erklärt.
Wie bei Game of Thrones, ne?
Richtig, das ist wie bei Game of Thrones im Prinzip. Hat sie auch zur Christin gemacht.
Ja.
Nur die Kraft ihres Verstandes und ihrer Worte. Das ist natürlich eine Vorbildfunktion.
Ja.
Die junge Missionarin.
Frau,
die mit scharfen Verstand,
ja,
selbst die größten alten weißen Männer davon bekehrt.
Und Frauen.
Und Frauen auch. Ja. So, jetzt muss man aber sagen.
Mal kurz den Tee, weil der braucht nur 4 Minuten.
Aber es gibt eine Pointe, die müssen Sie, ich erkläre das. Sie
müssen die Geschichte noch ein bisschen, ja, ausbauen.
Ich mach schon. Also die Kaiserin wurde bekehrt, ja. Und auch sogar die Kaiserin wurde hingerichtet. Also dieser schlimme Finger von Kaiser, der hat da keinen Unterschied gemacht. Und weiße Tauben kommen dann noch vor und ein Engel. Und ja, egal was man der Katharina tun wollte, es ist ja im Prinzip, keiner konnte ja was, weil es ja gibt ja Engeln und Tauben. Und auch Christus kommt vorbei. Das ist auch schön. Also es kommt quasi jeder mal vorbei in ihrem Verlies und sagt, hallo, nice, hier auf Ägyptisch, schön dich zu sehen. Ich war Jesus, eine Taube. Und Engel, also da sieht man Engel natürlich, die Stellvertreter, die Boten des Gott vom Himmel Dings runter und die Taube natürlich, der Heilige Geist, naja, wer kennt ihn nicht? Und auch Jesus, also quasi alle da. Was? Jesus! Jesus auch noch! Jetzt ist Herr Heisenbart immer noch in der Küche und hört mir hier zu. Genau. Also dann wurde sie verurteilt, natürlich, hatten wir ja schon. Sie hat ja so viel Christentum verbreitet, dass sie dann gerädert werden sollte. Und jetzt komme ich natürlich wieder dazu, warum ich so ein flaues Gefühl im Magen hatte. Nicht wahr, das Rädern, nicht wahr, ein klassisches Märtyrertod, nicht wahr? Also eine so grausame Strafe, das müssen Sie sich mal vorstellen. Da haben die Vorrichtungen gebaut, um die Knochen zu brechen. Das ist ja eine Unart. Das ist ja eine Frechheit, oder? Also, die haben Räder auf die Menschen fallen lassen und sie dann in die Räder reingemuggelt. Jetzt frage ich mich doch, wann Herr Eisenbart endlich kommt. Also, lesen Sie sich mal den, wenn Sie mal einen kleinen Kakao zu Hause haben, lesen Sie sich mal den Artikel zum Rädern, den Wikipedia-Artikel oder einen Brockhaus-Artikel von mir durch. Ist ja eine schlimme Strafe gewesen. Aber das Rad wurde gebrochen, denn ein Engel kam mit solcher Wucht, dass gleich 4000 Heiden getötet wurden. So geht das nämlich in den Legenden, ne? Dann kommt ein Engel und dann sterben 4000 Heiden. Aber am Schluss hat man Katharina dann enthauptet, nicht wahr?
Ah, jetzt haben sie schon den Schluss gespoilert. Und
nein, noch nicht, das ist noch nicht der Schluss. Der Schluss ist das, was man annimmt, dass die echte Katharina war.
Ja.
Jetzt passen Sie mal auf.
Pass auf.
Also 4000 Heiden wurden getötet, als der Engel das Rad zerstört hat, mit dem Katharina hätte zerstört. Nein, kein Zucker, bitte, danke. Und aus ihren Wunden, aus dem Kopf, floss Milch statt Blut. Und Engel brachten ihre sterblichen Überreste zum Berg Sinai. Also es ist eine sehr, sehr schillernde Heilige. Da ist sehr viel passiert, sehr viel Rappel im Karton. Und aus ihrem Sarkophag fließt immer noch unaufhörlich ein heilkräftiges Öl. Da geht ja dann auch weiter. Man geht ja dann dahin und lässt sich und salbt sich dann mit Katharina-Blut oder so.
Wo ist das Grab?
Also am Berg Sinai.
Entschuldigung, ich hatte keine Zeit vor der Sendung hier reinzukommen.
So, jetzt passen Sie auf. Also Katharina, da ist viel passiert, nicht wahr?
Ich habe es gehört aus der Küche.
Märtyrium, hat so viel Leute bekehrt mit ihrem geistigen, mit ihrem Verstand. Und jetzt habe ich weitergelesen.
Ja.
Und wenn man da weiterliest und aus der Legende rausgeht und versucht, es gibt eine Theorie, wer das hätte, also wer die historische Person dahinter war, denn es ist ziemlich sicher, dass diese Person so nicht gelebt hat.
Ja.
Und es wird Hypatia genannt. Kennen Sie die?
Hypatia.
Kennen Sie die? Aus Alexandria?
Kenn ich noch nicht.
Das war eine der ersten weiblichen Universalgelehrten.
Ja.
Die?
Ach so, deswegen war die auch so schlau und konnte es denen erklären, den Philosophen.
Und die wurde, die wurde hingerichtet, weil sie nicht christlich werden wollte.
Ah, umgedreht.
Hm.
Und der Kaiser war eigentlich der Christ.
Es steht hier geschrieben, in der Vermutung steht geschrieben, dass die Geschichte sehr nah an der Hypatia ist, bloß halt einfach umgedreht.
Das gibt's doch nicht.
Dass die erste, weil die nämlich eben nicht paternalistisch war, sondern weil die halt als Frau Wissen angehäuft hat und Leute quasi von ihrem Weltbild überzeugt hat.
Und dieses wichtige Detail, sagen Sie, heben Sie sich bis zum Schluss auf, natürlich.
War die Pointe, Herr Eisenbart. Ich fand das spannend in dieser Welt, in der wir leben, dass man da auch nochmal wieder so diesen Struggle wiederfindet manchmal.
Ja.
Und dass Legenden nämlich auch verklären können. Ich meine, es heißt ja auch Verklärung.
Verklärung Christi
Richtig.
Zum Beispiel.
Wenn man nämlich Christus verklärt.
Ja, stimmt.
So, und das wollte ich Ihnen erklärt haben. Jetzt haben wir beispielhaft eine Legende gehört, nicht wahr? Die heilige Katharina. Und dann haben wir dann historische Bezüge hergestellt.
Ja.
Nicht wahr? Da geht es dann um sokratische Philosophie, um spätantike Mathematikerinnen, Astronomen und Philosophin.
Ja, das haben wir ja alles studiert, wir zwei.
Und die wurde halt eben von den Patriarchen zu Tode gerichtet.
Und noch schlimmer, danach auch noch umgeweiht.
Richtig, da wurde
sie, das, genau. Also als ob das nicht genug wäre.
Richtig.
Aufs Rad gebunden und dann durch die Stadt geschmissen.
Ja.
Und danach auch noch sagen, ja, es war, weil sie Christin werden wollte.
Übrigens, hier steht, das ist die historische Figur, also diese Hypatia.
Ja.
Die hatte auch so eine ähnliche Geschichte. Die wurde zum Beispiel von den Christen in der Kirche nackt ausgezogen und mit Scherben und Ziegeln beworfen, zerstückelt und verbrannt.
Ja.
Dann denken Sie da mal drüber nach.
Pfui Teufel.
So zum Thema Legenden und vorbildliche Menschen und Christen und so, da denken Sie mal drüber nach.
Ich denke, in der zweiten Stunde werden wir mit Ihnen zusammen, liebe ZuhörerInnen, Antrag ausfüllen zum Austritt aus dieser Kirche, die ganz ekelhaft ist. Also das ist wirklich, da binden Sie jetzt hier die ganz
Vielleicht
großen
kann ich 50
Geschütze
Philosophen.
Bären auf.
Vielleicht kann ich als kleine Eisenbart, heilige Magdalena, vielleicht kann ich da als Philosophin ein bisschen bekehren hier heute.
Ja, vielleicht können wir das machen, aber nicht, dass Sie mir größenwahnsinnig werden und einen eigenen Kult aufmachen, wo sich am Schluss alle Limonade reinschütten. Das wollen wir nicht machen. Wir hören jetzt einen Text. War ein langer Block. Wir haben wirklich lang geredet.
Ja, aber auch zu Recht.
Wie Sie meinen. Wir hören einen Text von, also eine Initialeinsendung. Freut uns sehr, dass sie heute dabei ist. Stefanie Mienert mit ihrem Text Zwischenzeilen. Bitte sehr.
Es ist so still. Da liegt die Asche auf den Lidern, liegt auf den blassen Mündern und dort im Park, wo wir erst gestern waren. Wir leben in Legenden weiter, viel besser als wir sind, hast du geflüstert, wenn wir beieinander lagen und scharrende Taubenfüße zählten, die gerade Zahl für Zukunft, die ungerade. Jetzt nisten Vögel in den schwarzen Fenstermäulern, das Uhrwerk spuckt Sekunden in die Nacht und wir welken am Erlebten, die Träume in Trümmern unausgesprochen. Es ist so still, da liegt der Morgen auf den Wangen, liegt auf den Dächern, die noch sind, und schau doch nur, der Tag beginnt im Osten.
Was ist denn jetzt mit Volkssagen eigentlich? Hat das was mit Legenden zu tun? Und wenn ja, warum?
Also eine Sage, vielleicht trennen wir die Begriffe mal zueinander ab. Ja. Sie haben ja vorhin schon ein Märchen gebracht mit Rübezahl. Das ist ja ähnlich. Merk mal, das Märchen ist, dass es komplett fiktiv ist.
Ja, wirklich?
Ja, und eine Sage hat immer einen Bezug zu der Realität. Eine Sage zum Beispiel kann sein, warum steht die Burg auf dem Berg da drüben?
Ja.
Weil da irgendwie, was weiß ich, eine Quelle entstanden ist oder weil ein Drache getötet wurde auf dem Berg.
Ja, oder unterm Berg.
Ja, also eine Sage hat immer...
Lindwurm, ne? Das ist oft, wenn ein Schloss auf dem Berg steht, wird das nachträglich umgedeutet, dass das nicht ist, weil die Leute gesagt haben, wir wollen ja sehen, wenn jemand kommt.
Ja.
Weil unangemeldeten Besuch können wir gar nicht leiden, GEZ oder sowas. Und deswegen haben die dann gesagt, wir bauen das oben auf dem Berg. Und nachträglich hat man gesagt, das ist, weil da ein Lindwurm unter dem Schloss gelebt hat. Genau. Also, und er hat sich da eingeringelt, ist gestorben und jetzt ist da unten... Deswegen ist das Schloss so weit oben.
Richtig, richtig, richtig. Jedenfalls, also die Sage ist etwas, was ohne Heiligenbezug ist, aber was um einen tatsächlichen historischen Kern herum gesponnen
wird. Ja, aber man sagt oft Legende auch
dazu. Man sagt Legende und jetzt kommt nämlich der False Friend, der falsche Freund um die Ecke aus England, weil in England wird dieser Begriff nämlich anders verwendet.
Sie waren schon mal in England.
Ich war schon mal in England.
Im Radio.
Im Radio. Und da wird der Begriff... Da muss man aufpassen, nämlich zwei False Friends im Englischen. Legend ist natürlich die Legende, aber ist eben auch die Sage.
Ah.
Jetzt wird es nämlich kompliziert.
Ich dachte
Tale. Tale, Sie meinen Fairy Tale.
Nee, ich meine erstmal
Tale. Tale ist die Volkssage. Also das ist dann wieder mehr dem Märchen näher, was Sie als Märchen kennen.
Sie wissen ja auch, dass...
Und Sage, das Tale nicht wahr? Auch. Wenn die Sage sagen,
ja.
Das ist was anderes. Das ist Salbei.
Parsley, Sage, Rosemary and Thyme.
Also die Sage ist Salbei.
Also Sage ist quasi Salbei.
Ja.
Verstehe ich.
Das ist False Friend.
Aber Sie wissen, dass Tale auch von Erzählen kommt. Also semantisch, etymologisch.
Richtig, richtig.
Man sagt ja heute noch im Plattdeutschen Vertellen.
Vertellen. Ja. Wenn man sich verwählt hat.
Nee, wenn man sich was erzählt.
Mhm.
Also das finde ich aber sehr interessant, dass das heute auch noch oft so heißt, die Legende von der Teufelshöhle Pottenstein.
Mhm. Ist aber falsch, ist eine Sage.
Wo nämlich die Kinder nicht in die Kirche gehen und stattdessen spielen und einen Hasen sehen, der nur drei Beine hat und sie denken sich, na dir geben wir drei Beine. Ich glaube, du spinnst.
Genau.
Aber und dann quälen die den. Und dann geht er in die Höhle hinein und einer der dummen Buben geht hinterher und ist dann ganz tot,
sehen
weil
Sie.
Das war der Höhlenpöbel.
Aber wenn wir es hier von der etymologischen Seite her abgrenzen, ist das ja auch klar. Sage, ich sage, ist ja auch vom Wortstab her etwas, was gesprochen tradiert wird.
Sehr gut.
Nicht wahr? Die Sage.
Und die Legende.
Und die Legende ist was legere. Lesen ist etwas, was gelesen wird. Und warum? Weil im Kloster oder weil die, sag ich mal, die Geistlichen, die Theologen im Mittelalter natürlich die einzigen waren, die lesen konnten. Ja? Und da schließt sich der Kreis.
Da muss ich Ihnen jetzt mal, haben Sie sehr gut abgeleitet. Ja, sehr gut. Ja, da muss ich Ihnen jetzt mal kurz die Hand
lassen
schütteln.
Lassen Sie meine
sehr gut.
Hilfe.
Sehr gut.
Das war
toll.
Ja, aber jedenfalls, kommt man mit der Ethnologie schon sehr weit mit der Abgrenzung.
Ich weiß gar nicht, wieso wir so lange Pause gemacht haben. Das funktioniert ja ganz hervorragend mit Ihnen.
Was ist denn Ihre Lieblingslegende, Herr Eisenbart?
Lieblingslegende?
Ja. Erzählen Sie mal Ihre Lieblingslegende. Sie kennen sich doch
aus. Ich glaube, mit dem Elia.
Elia?
Der immer zu dem, da wurden zu dem immer die Bösewichte geschickt. Die haben gesagt, er soll weggehen. Und dann hat er gesagt, nein, da ist Feuer vom Himmel gefallen. Muss man auch mögen. Die Legende vom Elia. Tolle Geschichte. Und dann ist die Königin aus dem Fenster rausgefallen und wurde von Hunden gegessen. Schmeckt Ihnen der Kuchen soweit?
Ausgezeichneter Granatsplitter.
Das ist der Granatsplitter.
Ausgezeichnet. Wir haben ja in Nürnberg auch, es gab ja im Mittelalter Nürnberg auch schon.
Ja.
Das wissen die wenigsten.
In Nürnberg gab es Mittelalter?
Nee, im Mittelalter gab es Nürnberg.
Ach so.
So, wir sind ja eine alte Stadt hier.
Ja.
Und wir haben auch Heilige.
Die heilige Noris. Zum Beispiel.
Die heilige stehende Welle,
mhm.
die Welle zum Stehen gebracht hat. und Buchten aufgetan hat.
Eine reine Legende hat diese Welle. Hat zum sie Stehen ihr gesagt, gebracht.
Das ist auch ein Wunder.
Halte ein, mein Volk will ziehen. Und die Welle stand dann links und rechts wie eine Wand.
Ja.
Und die Leute konnten passieren. Ja. Auf Arbeit gehen zum Beispiel.
Jetzt muss diese Legende nur noch sterben, dann kann sie auch heilig gesprochen werden.
Ja, und wir drücken die Daumen, sage ich mal. Ja. Die Redaktion drückt die Daumen. Haben Sie mitbekommen, Söder ist? Hashtag Söder ist.
Na, Söder ist? Was ist er denn?
Jede Woche ist er ein Gericht.
Ich dachte, Söder isst immer nur Spargel, wenn es quasi Spargelessen gibt. Aber es gibt ja keinen Spargel mehr.
Nee, gibt's nicht mehr.
Nee, ich wollte erzählen von den Nürnberger Legenden oder ja? Nürnberger. Es gibt ja den heiligen Sebaldus, kennen Sie den? Kennen Sie die Legende von dem? Mm-mm. Ich weiß nicht, soll ich einfach Legenden erzählen oder wollen wir irgendwas? Normalerweise spinnen wir immer irgendwie rum, aber jetzt reden wir einfach nur über Legenden. Naja, der war angeblich ein dänischer Königssohn, der dann in die Einsiedelei.
Wie angeblich? Entschuldigung.
Also wenn wir nach Legende gehen, das ist ja immer, da ist ja der Wahrheitsgehalt ist ja nicht immer so. Da geht's ja nicht immer unbedingt um die historische Genauigkeit bei Legenden. Da geht's ja eher um das Beispiel. Also er war zum Beispiel ein dänischer Königssohn.
Ja.
Der seine Verlobung mit einer französischen Prinzessin löste, um als Einsiedler zu leben.
Ja.
Ich lese das jetzt einfach vor, dann können Sie kommentieren. Nach 15 Jahren in der Wildnis, in der Gegend um Nürnberg, unternahm er demnach zusammen mit seinem Schüler Dionysus, das ist auch interessant, barfuß eine Wallfahrt zu den 7 Pilgerkirchen in Rom. Und was sind die 7 Pilgerkirchen in Rom, Herr Eisenbart?
Da ist zum Beispiel Petersdom.
Ja.
Peterskapelle.
Ja.
Sixtinische Kapelle. Ja. Trevi-Brunnen,
ja.
Circus Maximus, dann auch noch diese Treppe,
Gucci Store,
die spanische Treppe, dann auch noch, dann natürlich der Parkplatz, wenn sie vorm Vatikan quasi gibt, so einen großen Omnibus-Parkplatz, dann noch die Sixtinische Kapelle, dann der Petersplatz, auch noch wichtige römische Kirche und natürlich der Münsteraner Dom.
Okay, jedenfalls da ging er hin, er überquerte dabei auf seinem Mantel segelnd die Donau.
Moment mal.
Ja? Steht hier.
Auf dem Mantel?
Segelnd. Ich habe das nicht erfunden, Herr Eisenbart, das waren Ihre Leute.
War der auf dem Mantel?
Ja, er überquerte dabei auf seinem Mantel segelnd einen reißenden Fluss, die Donau, und half einem armen Bauern bei der Suche nach seinem verloren gegangenen Ochsen.
In der Donau.
Indem er seine Finger wie Lampen leuchten ließ. Vom Papst beauftragt, als Glaubensbote zu wirken, hielt Sebaldus demnach bei Vincenza eine Predigt, bei der er lästernde Ketzer in einen Was lachen Sie denn jetzt?
Nee, ich lache nicht.
Da versank ein lästernder Ketzer. Es ist unser Mann aus Nürnberg, Herr Eisenbart. Da müssen wir ein bisschen Respekt haben.
Finde ich.
Da versank ein lästernder Ketzer im Erdspalt, aber er wurde von ihm gerettet. Also er wurde wieder zurückgeholt.
Erst hat
er
ihn reingeschmissen. Ja,
und dann, das ist psychologische Kriegsführung. Ist das.
Was für ein... Naja.
Auf der Rückkehr von der Pilgerfahrt habe er durch eine wunderbare Brotspeisung, die ihm ein Engel darreichte...
Wieso war die wunderbar? Weil die...
kam von dem Engel direkt. Das war Granatsplitter. Willibald und Wunibald... das klingt ja schön. Die ihm ein Engel darreicht. Willibald und Wunibald vor dem Hungertod errettet. Ach so, die Brotspeisung anhand Winibald und Wunibald. Das ist schon was sehr Märchenhaftes, muss ich schon sagen.
Wim und Wendelin.
Er rettete sie aus dem Weinfass. Warte mal, jetzt bin ich durcheinander. Also Willibald und Wunibald vor dem Hungertod errettet und sie aus einem Weinfass getränkt, das sich auf eine wundersame Weise immer wieder füllte. Einen Mann, der ihm gegen das Verbot der Heiden einen Fisch brachte und deshalb von den Heiden geblendet wurde, heilte er. Ein Feuer entzündete er mit einem brennenden Eiszapfen, was einen geizigen Wagner von seiner Habsucht befreit hat. Das sind nur kleine Ausschnitte aus dem Wirken.
Das waren so Dienstag bis Donnerstag von seinem kompletten Leben, da hat er all diese Wunder vollbracht. Das ist wirklich ganz toll. Wissen Sie,
geht ja noch, ja.
Erzählen Sie, wie es so weitergeht.
Es geht ja noch weiter, aber
ich freue mich, Frau Meisenbart.
Ich bringe ja nun mal, es ging ja nach seinem Tod noch weiter mit dem ganzen Quatsch.
Na Gott sei Dank.
So, nämlich als er tot war, haben sich Ochsen selbst vor den Karren gespannt, um seinen Leichnam zu tragen.
Sagenhaft.
Und sie haben damals den versucht, immer wieder irgendwo hinzustellen und die haben jedes Mal Ochsen ihn wieder zurück an den Platz, wo jetzt diese Balduskirche steht, und haben den dann da rausgeworfen. Und das ist unser Mann aus Nürnberg, Herr Eisenbart. Das ist noch wichtiger, eigentlich, also diese Wunder sind noch größer als der Hase von Dürer mit den feinen Haaren, wo wenn man sieht man ja, wie jedes einzelne Haar kann man da ja sehen. Aber der ist nicht heilig gesprochen, sondern Sebaldus wegen den Eiszapfen.
Wissen Sie, dass die einzige Darstellung von einer sogenannten Judensau in der Sebalduskirche in Nürnberg ist? Das Nein. Wissen Sie, oder?
Nein.
So ein feiner Kerl war das.
Hat er die selber gebaut?
Wahrscheinlich.
Ist sie erschienen?
Ja, wahrscheinlich. Also deswegen...
Wie wird damit eigentlich umgegangen?
Das ist im Grund gar nicht. Also man verhält sich dazu gar nicht. Es ist meistens eine despektierliche Darstellung von Menschen mit so diesen
Hüten.
Hohen Hüten. Mhm. Die erkennt man auf jeden Fall.
Ja.
Die Milch trinken an einem Schwein.
Nee, ich meine, wird es dann abmontiert und ins Museum gestellt?
Nein.
Warum nicht?
Weil das ist Geschichte. Auch das ist katholische
Tradition. Gut, ich meine, ja.
Also wie gesagt, wir teilen dann später diese Anträge aus und dann darf jede Hörerin den ausfüllen und an ihre Pfarrei schicken. Da freuen wir uns auf jeden Fall auf Zusendungen. Wir hören einen Text von Blumenlehre und währenddessen überlegen wir, was wir für einen Song um Gans singen, denn Gans ist auch schon wieder rum. Bitte sehr.
Ah ja, richtig.
Mit der Urbanisierung verlagerte sich das diffuse Feld der Legendenbildung. Irgendwann zusehends gen Metropole. Und selbstverständlich auch kleinere Konglomerationen anthropogener Siedlungseinheiten. Setting? Im weitesten Sinne dennoch. Der ambivalente Großstadtdschungel, eine virtuelle Welt für sich, ein Layer über der per se neutralen, eventuell gar ein wenig fade anmutenden Realität, scheinbar rational durcheinander gewürfelter Baukomplexe. Indes keine einsamen HeldInnen, die umherstreifen und sich mit dubiosen Abenteuern herumschlagen. Naja, eigentlich durchaus, allerdings ruhe der Schwerpunkt mittlerweile eher auf dem Absurden, dem Eindringen eines vornehmlich dem Aberwitz huldigenden Mythos in die allzu kalkulierten Architekturen unseres auf engstem Raum zusammengepressten Miteinanderlebens. Und leben müssen's, weil viele kaum vor einer Wahlmöglichkeit stehen oder es anders nie kennengelernt haben. Und da uns nahezu alles, was uns bloß tendenziell an klassische gut-böse Konflikte erinnert, ein unangenehmes Gefühl erzeugt,
pfui, Pathos, pfui,
laben wir uns nun lieber an vermeintlich seltsamen Begebenheiten, die zwar irgendwie stattfinden hätten können, doch unser Empfinden für Plausibilität auf eine schwierige Probe, dasselbige dadurch neu kalibrierende Probe stellen. Die obskuren Initiationsriten der zivilisierten Wilden, stattfindend im Rahmen heimeliger eine Melange aus Heimlichkeit und Vertrauen, Schwafelrunden, wo völlig an den Haaren herbeigezogene Beziehungsgeflechte errichtet werden. Habt ihr schon gehört? Wiederum.
Thank you.
Gestern war wieder wild. Wir haben gerockt, dass die Balken bogen und alle waren so glücklich. Und nur nicht ich. Gestern war wieder wild. Bis 11 standen wir auf der Bühne. 2 Stunden haben wir gerockt, dass die Socken uns von den Socken gefallen sind. Ach Dave, Mann, war das schön. Mensch, 2 Stunden auf der Bühne, handgemachte Musik, für noch echte Menschen, für die noch nicht zum Roboter geworden sind. Echte Musiker mit echten Gitarren, auf echten Bühnen, auf echten Straßen, in echten Städten, in echten Ländern, in echten Kontinenten. Sowas gibt's nur bei uns. Unsere Band gibt's schon ein bisschen. Wir sind auch nicht jünger geworden, aber wir können immer noch rocken, gestanden rocken. Und manchmal schreien wir sogar auf der Bühne, wenn uns der Takt, wenn wir grooven, dann schaue ich Dave manchmal so an und schrei so kurz so 1, 2, 3 und dann freue ich mich. Und dann kommt dieser Adrenalinrush von den harten Riffs. Und in dem Bühnengraben, ich erinnere mich, als wäre es heute gewesen, da stehen dann manchmal so Menschen und gucken hoch. Und manchmal macht einer so eine Pommesgabel. Kennt ihr die Pommesgabel? Das ist, wenn man den Mittelfinger und den Ringfinger mit dem Daumen zusammenführt und die beiden anderen Finger ausstreckt. Und das hat der Dio hat es erfunden. Um den Teufel zu... Das machen unsere Fans auch, könnt ihr euch das vorstellen? Und manchmal haben die Shirts an, wo so, die sind schwarz. Und ich weiß auch nicht, ich freue mich da immer, wenn ich das sehe. Wenn ich runtergucke in den Graben und dann manchmal, letztens war ein Mädchen im Bühnengraben, die war eigentlich viel zu jung für mich. Aber die hat an dem Wellenbrecher, hat die sich so hochgestemmt und hat gewunken und ich habe zurückgewunken. Und da weiß ich wieder, warum ich das mache. Ich mach's für euch, Freunde. Und für den Rock. Irgendwann muss es ja machen. Und ich mach's gerne. Komm, Dave, noch ein letztes Mal. Schon wieder vergessen, wie hieß.
Stephen Hawking.
Ja, ist ein guter Name. Stephen. Was bleibt eigentlich am Ende vom Rock?
Taylor Hawking.
Was bleibt vom Rock noch? Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von den Bühnen dieser Welt. Ich verabschiede auch die Rock. Denn was sollen wir überhaupt, was soll der Rock überhaupt noch? Es war schön gewesen. Ich liege noch ein bisschen hier im Bett und warte drauf, dass jemand den Rock abholt. Und dann tüten wir den ein. War gut. Schlaf gut. Schlaf gut, Rock. Schlaf gut, Taylor. Schlaf gut, Dave. 2 Stunden auf der Bühne. Und da muss auch irgendwann mal Schluss sein.
Das war der Song ganz
für Taylor Hawking. Der Drummer von Queen, von Fu.
Von, genau. Von Nirvana. Von
Le
der,
Fou,
von
sagt
der Rockgruppe.
Man ja auch. Le Fou.
Nirvana.
Le Fou.
Le Fou.
Le Fou. Ich versuche ja gerade Französisch zu sprechen.
Lassen Sie uns auch ein bisschen ein kleines.
Ich bin noch nicht.
Eine kleine Testreihe machen. Ich werde Ihnen jetzt auf Englisch eine Verkehrsansage geben. und sie übersetzen auf Französisch. Das ist versierte HörerInnen unserer Sendung kennen dieses schöne Spiel. Sie können das sehr, sehr gut und ich freue mich sehr, dass wir jetzt einen kleinen Jingle hören für Verkehrsdurchsagen auf Sprachen.
Dann Sie, den Jingle, Sie geben bitte vor und ich gebe nach. Okay.
Take care.
Attention.
Dear drivers around
le trivier de
Nürnberg.
The Nürnbergo.
It's a Franken Schnellweg. There is
Français quid.
There is a deer.
Le Damvi
is walking.
Is
a and has lost.
Allez à vie et un lot de.
And he has lost
le
the velocity.
Frequency, le velocity.
Please drive carefully.
Pourquoi avec car? Conscient, attention.
And come home safely.
Souffrez-le, s'il vous plaît.
Have a good time. And this is
bon, c'est toi.
This is a song by R.E.M.
chanson de le AI1.
Abbinder.
Also.
Ich bin wie immer fasziniert von Ihren Sprachkenntnissen. Ich erblasse, wie Sie sehen. Ich bebe geradezu.
Ja. Zurück zu den Legenden, Herr Eisenbart.
Legenden, genau. Jetzt, wenn wir schon im Straßenverkehr sind, was ist denn eine Legende im Straßenverkehr? Also sagen wir mal, Sie sind in einer Stadt, in der Sie sich nicht auskennen.
Also auf einer
Dann
Karte.
Dann schauen Sie sich eine Karte an, zum Beispiel von, es gibt auch andere Verlage, die Karten rausbringen, aber was ist denn eine Legende da?
Da sind Sie natürlich genau auf dem goldenen, hölzernen Strickpfad. Es gibt noch eine andere Bedeutung des Wortes Legende. Es gibt sogar noch mehr. Sie haben gerade auf die Legende als Zeichenerklärung, haben Sie sich gerade hinbegeben. Ja. Also da geht es natürlich ums Lesen können, nicht wahr? Legere, sind wir wieder bei Legere.
Ja, Legere. Nicht wahr?
Eine Zeichenerklärung, also ein Zeichen wird in Schriftform gepackt und zum Beispiel in Diagrammen dargeboten, nicht wahr? Wo dann steht, blau in dieser Torte steht für keine Ahnung, also ich habe keine Ahnung zum Beispiel und grün steht für
zum Beispiel,
nein.
Wollen Sie, dass jetzt zum Beispiel das Opernhaus in das neue Volksbad hineinkommt zum Beispiel?
Genau, und dann stimmt
und dann wird abgefragt. Wird
abgestimmt.
Und da ist eine Legende dabei, weil da hat man nur so ein Tortendiagramm.
Ja.
Und es gibt viele, viele, viele Antworten.
Ja.
Und da müssen das kann man gar nicht da reinschreiben, ist zu klein.
Richtig, richtig.
Ich erkläre es jetzt mal für Sie.
Genau, dann wird es aufgeschlüsselt und erklärt. Ja.
In der Legende.
In der Legende erklärt.
Oder auf der Karte zum Beispiel, wo man jetzt sieht, ist eine Bundesstraße, die ist gelb.
Ja, und dann heißt es zum Beispiel, dies ist eine gelbe Straße, die hat man damals angemalt, um zu protestieren.
Ja.
Für den Gelbrandkäfer, der bei uns ja auch im Reichswald fast ausgestorben ist.
Ist auf jeden Fall was mich persönlich betroffen macht.
Ja.
Die Gelbrandkäfer.
Ja.
Es ist ja Semiotik, sag ich mal. Mhm. Also Zeichen, die bestimmte Welten aufmachen. Hat ja auch was mit Mems zu tun.
Das hat ja, und auch mit konkreter Poesie.
Ja.
Wenn das Zeichen, wenn das ist, das schon die Poesie ist.
Ja. Wie hieß der vorhin, der konkrete Poet? Mohn.
Der ist 95 geworden.
Das kommt ja rein etymologisch von monstrare, zeigen. Das Zeichen. Ja. Zeichen.
Richtig, richtig.
Der hat quasi gezeigt, was er meint.
Ja, richtig.
Durch die Sprache.
Richtig, ja, die Sprache, das ist das Zeichen.
Ja, wir hören einen Text von Sabrina Marzell. Sie hat uns 5 Fragmente eingeschickt. Gelesen hat Verena Schmidt. Bitteschön.
Ihre Nase blutet schon wieder. Vergiss nicht zu spucken und schau dir die Wolken an. Ich wühle so lange im roten Sand nach deinem Zahn. Der Boden zieht mich an.
Wir haben noch ein Fragment von Frau Marzell, bitteschön.
die Fliegengittertür schnalzt. Jemand zerhackt Kreide. Als ich in die Chipstüte greife, klatscht Steffis Hand in mein Gesicht. Sie wird mit dem Schimmelreiter untergehen.
Schimmelreiter sagt Ihnen was?
Natürlich. Merian, ist es eine Legende?
Das ist die Frage. Das ist zumindest, also, aber eine Legende in einer Erzählung von dem Schimmelreiter.
Richtig. Ich musste auch, wenn wir bei der Literatur sind, ich musste auch nochmal an E.T.A. Hoffmann denken, tatsächlich.
Wirklich?
Mit den Elixieren des Teufels.
Ja.
Wo es ja auch eine Art Bildungslegende, also eine Art Mischung ja. von Fiktionalen und so.
Den haben Sie aber schon in der Sendung über Märchen, haben Sie über den schon.
Ich weiß, ich habe auch in der letzten Sendung über den, ich habe auch in der letzten Sendung über den geredet.
Ja.
Der zieht sich halt durch, weil der war ein Außenseiter, Herr Eisenbart. Der
wirklich?
Hat, ja, keiner hat ihn gemocht damals.
Weil nur der Reklamverlag hat ihn gedruckt, sonst niemand.
Goethe hat doch im Prinzip...
Frau Meisendraht, ja? War Goethe eine Legende?
Nein, Herr Eisenbart.
Gut, was wollten Sie zu Hoffmann sagen?
Ich wollte sagen, dass Hoffmann meiner Meinung nach eine Legende war, aber darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum...
Wegen dem Sand.
Es geht darum, dass in den Elixieren des Teufels ja auch diese Mönchsfigur, also ja. eine schon dem Spirituellen zugeneigte Figur.
Ja.
Und es mischt sich ja auch Fiktionales mit, sag ich mal, realistischen Darstellungen oder mit Dingen, die so hätten passieren können.
Ja.
Dann gibt's ja Wunder, die geschehen oder halt Anti-Wunder, könnte man sagen. Also übernatürliche Vorkommnisse in dieser Geschichte.
Cringe sagt man heute dazu.
Cringe?
Cringe.
Wieso Cringe?
Cringe, wenn was Unangenehmes ist.
Ja.
Wenn man daneben steht und sich denkt, ah, das hätte ich jetzt lieber nicht
Aber es wird quasi gesehen. Dieses Spirituelle mit hineingemischt in ja. die Geschichte. Deswegen kam ich auf Legenden bei E.T.A. Hoffmann. Weil es eben mehr als ein Märchen ist. Es hat
spirituelle Cringe. Das ist eine ganz eigene Gattung.
In Spiritus Cringius.
Ja, kann man so sagen.
Ja.
Cringe. Oder ruft jemand
an? Oh, jetzt ruft jemand an.
Wollen wir mal da hingehen?
Ja, gehen wir ran, bitte.
Haben Sie Interesse?
Ja.
Hallo?
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 Hi.
Ja.
Wo bin ich denn jetzt?
Sie sind bei Radio Z.
Ah ja, da wollte ich hin, weil ich wollte für die Strafzeit noch was durchgeben. Ist das möglich?
Das ist gerade ein bisschen zu früh fast.
Da haben Sie Ihre Uhr nicht umgestellt. Das ist erst ab 18 Uhr.
Da bin ich zu zeitig daran. 18 Uhr erst.
Das macht nichts. Kennen Sie eine Legende? Wir sprechen gerade über Legenden und was ist für Sie eine gute Legende?
Nein.
Nein. Na gut, aber dann rufen Sie doch ab 18 Uhr wieder an.
Okay, nee, dann rufe ich ab 18 Uhr an, gell?
Recht prima.
Herzlichen Dank.
Tschüss. Ja, gerne, tschüss.
Da sieht man, wie schwierig dieses Thema eigentlich ist.
Allerdings.
Es ist fast schon ein Tabu, könnte man sagen, weil es eben so...
Ja, Legenden ist ein schwieriges Thema. Aber nächstes Mal ist das Thema Sport.
Ja, was?
Ja, nächstes Mal.
Das geht ja fließender Übergang. Jetzt können Sie nochmal zu den Legenden im Fußball. Wir können gerne nochmal den Bogen schlagen. Sie haben vorhin von Sepp Maier, nicht wahr? Wolfgang Völler, Rudi Kahn, die ganzen Helden unserer Kindheit, nicht wahr? Fred Frosch, Werner, Walter, die ganzen Helden unserer Kindheit, wo wir uns die ins Heft geklebt haben.
Ich habe mir die sogar ins Zimmer geklebt.
Wieso Heiligenbilder?
Ja, stimmt, genau.
Nicht wahr? Das hat ja, es geht ja, wir können vielleicht auch mal über die bildliche Darstellung reden. Also bei den Fußballhelden hat man ja so Panini-Brötchen-Sticker,
ja.
die man in Hefte einklebt.
Ja.
Und die so dargestellt sind wie russische Ikonen im Prinzip.
Völlig richtig.
Also Anschnitt über der Brust,
ja.
immer so leicht
halbnahe.
Und immer so ein betretenes, immer ein sehr ausdrucksloser, betretener Blick
ja.
Richtung Anseher, Rezipient.
Ja. ja.
Und dadurch ja auch die Göttlichkeit wieder ins Formale gefasst wird.
Ja.
Ich meine, diese formalen Möglichkeiten, also was für die russisch-orthodoxe Kirche sind ja Ikonen auch quasi wie Legenden. Nicht wahr?
Ja.
Man glaubt ja daran, dass sich da das Göttliche manifestiert,
ja.
so wie man im Katholischen eher so glaubt, dass sich in diesen Legenden quasi das Göttliche oder das Heilige manifestiert.
Ja, deswegen werden Ikonen ja auch nicht gemalt, sondern geschrieben.
Ja.
Man sagt dazu, die wird geschrieben.
Ja. ja.
Allein deshalb schon. Aber es gibt noch viele, viele andere Schnittpunkte zwischen Sport oder halt eben Fußball
ja.
und Religion.
Ja.
Also das ist zum Beispiel, Sie kennen den Shawl, Der Fanshawl.
Ja.
Sieht aus wie eine
Schola. Ja, da haben Sie recht. Das ist ja, da ist richtig. Ja.
Stola.
Ja, ja, ja.
Der Pokal, der Pokal.
Ja, die Monstranz.
Oder? Ja, oder eben der Pokal.
Oder der Gral.
Der Gral, genau. Oder auch, Fangesänge. Ja, grüß genau. Gott, die Strafzeit ist ja schon da. Also, für Sie hat jemand angerufen. Wir haben jetzt aber die Nummer nicht aufgenommen. Naja, wir wünschen viel Glück, dass nochmal angerufen wird. Natürlich Fangesänge,
ja,
wie richtig, in der Kirche.
Richtig, das Singen als Binden.
Together. You never.
You never
rauch. You never walk alone. Ja. Wird ja auch in der Kirche gesungen.
Man rennt zusammen den Ball hinterher.
Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, zum Beispiel.
Wir wollen einfach auch darauf hinaus, dass es eine Ritualisierung gibt, nicht wahr? Man kommt zusammen.
Und dass die Leute das auch mögen, zusammen zu sitzen.
Ja.
Wir hören einen Text von Theobald Fuchs, der heißt, wenn die Familie zum Überliefern anfängt. Aber die Titel lassen wir immer weg, weil das ist uns zu lang. Viel Spaß.
Anfangs fand ich die Story absolut plausibel. Die kleinen Schrotkörner, an denen man sich früher gerne mal den einen oder anderen Zahn ausbiss, seien, so behauptete er, absichtlich vom Koch hinein praktiziert worden. In den Rehbraten mit Sahne und Preiselbeeren. Damit die Gäste sich davon überzeugten, dass das Wild absolut frisch geschossen und eh aus der Gegend sei. Ja, klar, warum eigentlich nicht, dachte ich. Vom Jagen habe ich keine blasse Ahnung. Bloß, als er dann behauptete, dass Rehe und Hirsche eigentlich gar keine Tiere, sondern Pflanzen seien, irritierte mich das, ehrlich gesagt, schon ein wenig. Aber nicht schlimm. Nur so ein klitzewinziges Gefühl, das in mir nun nicht wuchs, aber schon irgendwie keimte. Ein Gefühl, als stimme in einem riesengroßen Gesamtbild ein fitzikleines Detailchen nicht. Schwer zu sagen, welches genau, aber etwas störte. Dass somit Wildbret ideal für Vegetarier sei, leuchtete mir wiederum ein. Logisch, logisch, popogisch. Wer sich im Wald ernährt, besteht irgendwo, irgendwann auch aus Wald. Dann fängt die Zukunft an. Falsches Thema. Weiter im Text. Dass sich seit vorgeschichtlicher Zeit aus den sterblichen Überresten des Wildes ein spezielles Erdöl gebildet habe, verblüffte mich abermals. Allerdings einen Moment nur. Unter hohem Druck über lange Zeiträume entstünde in tiefen Schichten aus zerquetschten Hirschkadavern ein beinahe milchiges, orange-grünfarbenes Öl. Wildes Erdöl werde es genannt, so raunte er, Österreich und das Saarland seien die beiden größten Produzenten. Auf der Erde, im bekannten Teil des Sonnensystems, universell. So weit, so transparent. Jedenfalls für vertrauenswürdig hielt ich die Empfehlung, Messer und Gabeln mit diesem Öl zu behandeln. Grund offensichtlich zweifach. Damit sie nicht nur nie mehr stumpf würden, sondern auch damit weder Brot noch die Frucht, die damit geschnitten wird, jemals wieder schimmelte. Coole Sache. Anfangs bezweifelte ich aber, was darüber hinaus behauptet wurde. Dass man sogar die Sprache des Landes, aus dem die Wurst stamme, sprechen könne, wenn sie mit einem in dieser Weise präparierten Messer geschnitten werde. Beispiele: Mortadella, Cheddar, Salami. Doch da mein Urgroßvater, als er sich mit dem Jagdmesser in den Daumen geschnitten hatte, daraufhin stundenlang sehr komplexe und fantasiereiche ungarische Flüche ausstieß, oder etwas, das so ähnlich klang, so wird es zumindest berichtet, bin ich heute restlos überzeugt. Von nichts anderem als der öligen Wahrheit des Wildes nämlich. Iso, sagte der alte Jäger, und ich glaubte ihm.
Ich erinnerte mich, es gab was mit Goethe.
Ja.
Zum einen.
Also ich hatte Ihnen die Frage gestellt.
Die Legende vom Hufeisen. Kennen Sie Gedicht von Goethe?
Nein.
Ich habe jetzt nicht im Text da, aber Goethe hat eine Legende geschrieben.
Das kann jeder behaupten.
Von Jesus.
Ach so. Mhm. Vom Hufeisen?
Ja. Das ist ein bisschen in Gedicht geformte Legende.
Ah ja.
Wo Jesus fällt ein Hufeisen runter.
Ja.
Und er sagt zu einem von seinen Jüngern, hebt es bitte auf für mich, der macht's aber nicht.
Ja.
Und was macht Jesus dann?
Der setzt Rechtsradikale und Linksradikale gleich. Vielleicht. Nee, was macht er dann?
Er geht mit dem Jünger.
Ja.
Geht er in die
Nähe? Er geht mit ihm. Wie lange schon? Lass
mich doch mal wenigstens einen Satz zu Ende reden.
Ach so, Entschuldigung.
Er geht in die Stadt.
Nee, erzählen Sie weiter.
Auf den Markt.
Ja.
Auf den Trempelmarkt.
Ja.
Und dann kauft er Kirschen. Ich weiß gar nicht, ob es in...
Ah, die Trempelreinigung war das.
Ob es in Israel überhaupt Kirschen...
Ja, Feigen.
Aber warum nicht eigentlich?
Naja.
Aber Kirschen, er nimmt Kirschen, so ein Papier, kennen Sie diese Dreieckspapiertüten?
Ja.
Nimmt der und dann macht der das.
Ist ein Hufeisen drin?
Nein, ist kein Huf. Der Hufeisen bleibt ja liegen. Das hebt ja keiner auf, die Scheiße.
Ach, das hat gar nichts mit den Kirschen zu tun. So,
und jetzt kommen die Kirschen zum Einsatz.
Ja.
Der läuft mit dem dann weiter. Die sind ja die ganze Zeit rumgelatscht.
Ja.
Und lässt dann so alle paar Meter lässt er so eine Kirsche fallen.
Ja.
Und sagt dann dem Jungen, heb die auf und dann muss er die aufheben. Und das ist quasi die Moral der Geschichte ist, heb lieber gleich das Hufeisen auf, da musst du nicht später dich tausendmal bücken. Das hat Goethe, der war so schlau.
Was für eine Bitch. Entschuldigung, aber das ist ja, ich wusste nicht, dass Jesus so passiv, aktiv, aggressiv war. Das wusste ich jetzt nicht.
Das hat aber nur Goethe aufgeschrieben. Und Goethe hat noch mehr, was ich noch zu Goethe und Heiligen, weil ich interessiere mich immer, was Goethe zum Thema sagen würde. Obwohl der ja meinen Lieblingsautor E.T.A. Hoffmann gehasst hat, hat er gesagt, das ist kranke Scheiße, was der schreibt. Ich schreib cooles.
Ich schreibe Fuchs und Kranich, das ist auch nicht besser.
Jedenfalls, Faust, kennen Sie Faust?
Habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo von gehört, aber noch nie gelesen.
Also jedenfalls, da gibt's ja die Figur des Gretchens, nicht wahr?
Aha.
So. Und jetzt kann man spekulieren, ob das nicht vielleicht mit Heiligen was zu tun hat, mit zwei heiligen Margareten. Ja, und da war eine dabei zum Beispiel, die ein uneheliches Kind empfangen hat, was ja im Faust auch passiert.
Das war das Wunder?
Nein, das Wunder war, dass sie dann ihr Leben lang Buße getan hat. Wegen dem Kind. Das ist auch eigentlich keine schöne Geschichte.
Das ist keine schöne Geschichte, Frau Meisendraht.
Wussten Sie, dass Gretchen damals so wirkte, so ein bisschen promiskuiv, kennen Sie?
Mhm.
Das hat so was Abwertendes. Ja. Und Margarete hat so was Aufwertendes, so was unschuldig, fromm, nicht wahr? Dass diese zwei Worte, dasselbe Name, aber das eine abwertend, das andere aufwertend und das beides hat Goethe sehr wohl gewusst und eingesetzt.
Für mich ist das alter weißer Mann gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Sag ich Ihnen.
Naja, war nicht immer alt. Der kam schon jung zur Welt.
Der kam, im Kopf kam der wie so ein Boomer zur Welt.
Ja.
So von wegen, ich erzähle eine Geschichte über einen alten Mann, der am liebsten was mit jungen Mädchen hat.
Ja.
Das ist ein Schwein, wenn Sie mich fragen. Richtiges Schwein.
Margarete übrigens auch der Name einer Figur in einer Urban Legend aus Nürnberg. Einer sehr bekannten. Wissen Sie welcher?
Margarete Meisendraht.
Nein, es geht um schönen Brunnen, über die Legende vom schönen Brunnen. Kennen Sie die?
Und die ist da eingemauert?
Nein, das ist der Mönch, der eingemauert wurde.
Ah ja.
Und das ist eine andere Urban Legend. Aber die Urban Legend aus Nürnberg...
Wir wollten noch über Urban Legends
reden. Ja, ich bin ja gerade... Merken Sie, wie ich hinleite, ohne dass Sie es überhaupt merken? Also urbane Legenden, nicht wahr? Das kommt ja aus dem englischen Urban Legends, nicht wahr? So, deswegen der Begriff Legende wird hier falsch.
Es kommt erstmal aus dem lateinischen Urbs. Urbs, Urbis.
Ja, die Stadt. Ja, ist klar. Aber
Legende von Leckere. Lesen, wenn man in der Stadt ist, wenn einem langweilig ist,
Legende
kann man
Urbanis.
Was lesen. Ja.
Ja, nee, also, der Begriff wurde im Englischen geprägt.
Ja.
Urban Legends und deswegen müsste man eher sagen, städtische Mythen.
Ja.
Oder städtische Sagen.
Düstere Legenden kann man auch sagen.
Aber das Wort Legende funktioniert halt in dem Zusammenhang nicht, weil es nicht immer nur um Heilige geht.
Ja.
In den Urban Legends. Aber wir können uns mal ein paar angucken, weil es gibt auch in Nürnberg ein paar sehr hübsche.
Ja.
Jetzt wollte ich vom schönen Brunnen natürlich erzählen, weil das hat jetzt gerade gepasst wegen Margarete. So, also das Brunnengitter mit dem Ring, den man dreht.
Ja.
Kennen Sie die? Das kennen Sie doch. Sie sind doch aus Nürnberg.
Der Teufel wollte, dass man eine Brücke baut und der, wo als Erster über die Brücke geht, ist ein Huhn. Und die Seele von dem Huhn gehört dann dem Teufel. Deswegen heißt es heute in Erlangen auch noch Hühnertod. Das ist die Geschichte von der schönen Brücke. Finde ich sehr gut, gefällt mir ausgezeichnet, Frau Meisendrath.
Da wurde ein Mensch eingemauert. Also nicht im schönen Brunnen, das haben Sie jetzt. Der Meister von dem Schlosser, das ist alles so wahnsinnig kompliziert in dieser Stadt. Es gibt ja auch immer so zeitgenössische urbane Legenden.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel, dass es eine Schulaufgabe gab in der vierten Klasse. Da war Magdalena in der vierten Klasse.
Ja.
Irgendeine Magdalena.
Ja.
Und sie sollte einen Aufsatz schreiben.
Ja.
Und dann? Die Aufgabe vom Aufsatz war, schreibe einen Aufsatz zum Thema Mut.
Ja.
Und was macht Magdalena?
Sie gibt sich viel Mühe und kriegt eine Eins.
Ja, genau. Weil sie nicht, diese bekannte urbane Legende, dass dann der Schüler oder die Schülerin ein leeres Blatt abgibt zum Beispiel.
Ah ja.
Und dann eine Eins
und dann bekommt. Eine Schellen bekommt.
Nein, Eins, weil das halt sehr mutig ist mit dem.
Wissen Sie, dass hier am Aussichtsplatz auch eine urbane Legende ist? Die Legende ist, dass da eigentlich ein Umsteig ist.
Ein Geheim-U-Bahn?
Für eine dritte Linie noch.
Ah.
Ist, also vierte Linie zum Doku-Zentrum.
Wow.
Und warum? Weil die Fliesen orange sind. Das ist nur am Plärrer und am Hauptbahnhof und am Aussichtsplatz.
Warum? Ah, okay, das zeigt das quasi an wie in so einem Spieljungen-Spiel.
Das ist, ja, bei Videospielen, da wollten wir auch noch drüber reden. Ja. Bei Videospielen gibt es ja auch diese bestimmten Punkte,
Creepypasta,
die anzeigen, dass da eine Abkürzung oder so
ist. Ja, oder ein versteckter Raum oder so etwas.
Ja. Und das ist zum Beispiel, also da sollen die SpielerInnen quasi, ohne dass da steht, sie müssen jetzt hier langlaufen, werden die quasi durch das Spiel durchgeschickt.
Ja, oder
zum Beispiel, man spielt jetzt diesen Half-Life.
Ja.
Da sieht man dann, die Wände haben bestimmte Farben. Und man weiß, da muss man hingehen, ohne dass da steht, geh dahin.
Nudging. Da wird hingenudged. Manchmal sind auch in Spielen so Easter Eggs, also Ostereier versteckt.
Ja.
Die manchmal
frohe Ostern übrigens.
Ja, frohe Ostern.
Darf man noch sagen.
Und die Ostereier sind quasi, man muss irgendwie ganz absurde Dinge tun, dann kommt irgendein neue
Figur. Also hoch, runter, springen.
Zum Beispiel.
Und links.
Und da gibt es natürlich auch mal viele urbane Legenden, die dann sich um so Computerspiele, auch so verfilmte Computerspiele zum Beispiel handeln.
Ja.
Das zum Beispiel.
Ocarina of Time, wo der Junge ertrunken ist und dann hat er sich gedacht, jetzt mache ich aus Rache mache ich ein Computerspiel. Ja.
Gibt's
ich weiß immer nicht, urbane Legenden sind immer ein bisschen sinnlos, wenn man sie so erzählt, aber viele Leute mögen die gerne lesen auf Reddits.
Ja, auf Reddits oder also Creepypasta. Creepypasta heißen die dann.
Gruselnudel. Wir hören noch ein paar Fragmente von Sabrina Marzell, denn wir wollen natürlich zeigen, dass wir uns freuen, dass die da sind. Bitteschön.
Im Schatten der Reben. Der größte Idiot im ganzen Viertel zündet gerade die Parkbank an. Seitdem teilen wir uns 2,5 Quadratmeter Balkon. Mein erster Bezug zu Form ergab sich aus dem Formen von Matschfiguren. Meine Brust pochte und ich schüttelte den Kopf, als ich die übrig gebliebenen Körperteile, kleine Zweige, in der Pfütze liegen sah. Ungläubig verließ ich den Ort.
Also sehr gut. Ist ja, all diese Texte sind ja sehr kurz. Also,
ja, das gefällt Ihnen.
Das passt zum Thema Legenden, weil Legenden haben ja eine gewisse, wenn man sie überhaupt formal zusammenfassen kann, dann sind ja meistens kurz und weisen über den eigentlichen Text hinaus, denn es geht ja um die Heiligkeit und es ist oft auch, es steht nicht die Handlung selbst im Vordergrund, sondern der Grund der Handlung steht im Vordergrund, nämlich das Wunder oder das Martyrium.
Ja.
Es ist nicht so einfach, als dass es quasi wie ein Märchen ist, wo die Geschichte sich selbst beinhaltet.
Ja.
Sondern es ist immer wichtig, Kontexte, die vorausgesetzt werden. Nicht wahr? Der Glaubenskontext wird vorausgesetzt, die Figur hat vielleicht noch lokale eigene Legenden, die man dann mitdenkt. Und diese Legendensammlungen aus dem Mittelalter sind ja auch immer so verstreute, verschiedene Versionen einer Geschichte. Nicht?
Ja.
Aber auch sehr unterschiedlich. Zum Teil wird ein Drache genannt bei der einen Geschichte. Nicht wahr? Wenn die Frau Katharina oder so im Kerker sitzt, manchmal ist es ein Drache, der sie besuchen kommt und sie bezwingen will. Manchmal ist es der Statthalter, der sie vergewaltigen will. Habe ich das so richtig? Oder haben Sie vielleicht mal formale Anmerkungen zur Legende?
Nee, ich wollte nur sagen, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man aus dem selben Kulturkreis kommt, um das zu verstehen. Ich finde auch der volkstümliche Charakter, um nicht zu sagen folkloristische Charakter dieser Erzählungen, steht auch im Vordergrund und letztendlich sind es halt moralische Erzählungen. Und da muss man schon sagen, es ist halt um die Moral oben zu halten, wenn den Leuten dann langweilig ist und die sagen, was ist denn jetzt mit dem Reich Gottes? Wann kommt es jetzt endlich? Dann kann man schon mal sagen, so quasi so einen kleinen Teaser vorschicken und sagen, naja, Jesus ist zwar noch nicht wieder da, aber ihr kennt doch Hieronymus. Der ist zum Beispiel, der hat Folgendes gemacht. Mhm. Also quasi, um die Leute bei Laune zu halten, an der Stange. Es ist ein bisschen Entertainment, ist aber auch ein bisschen Teasing.
Ja.
Also so, was kann man so zum Beispiel mit seiner Zeit anfangen in der Zwischenzeit? Oder es ist auf jeden Fall, und dann sagen die Leute, ja, okay, die Geschichte vom Hieronymus gefällt uns gut. Aber wann kommt jetzt eigentlich Jesus? Und dann sagt man, ihr kennt doch Chrysostomus. Der hat Folgendes gemacht und dann erzählt man die Geschichte, ist auch wieder, so wie ich vorhin gesagt habe, halten Sie die Leute hin, bis sie die Pointe erzählt haben.
Ja, richtig, ja, ich erinnere
mich. So ist es letztendlich
in echt.
Nichts anderes ist ja bei Netflix. Es gibt auch andere Videoanbieter, aber ich spreche über Netflix, weil das ist ja letztendlich, die Leute fragen ja, wann kommt jetzt endlich sowas wie Breaking Bad, was uns gut gefallen hat. Mhm. Und dann sagen die, ja, das kommt bald. Die haben aber gar keine Idee für eine neue Sendung. Deswegen machen sie die ganzen Sachen nochmal von vorne. Mhm. Und machen jetzt zum Beispiel die purpurnen Flüsse, kommt nochmal als Och, Serie.
Nicht schon wieder.
Oder Fünf-Zimmer-Küche-Sarg mit den Vampiren, halt auch nochmal als Serie. Und sagen so, ja, aber das kommt jetzt noch nicht. Oder machen jetzt zum Beispiel die ganzen Comicbücher nochmal neu. Das ist letztendlich, weil denen nichts mehr einfällt.
Ja,
die sind aber zu feige, um das zuzugeben, weil dann sonst alle sagen, na dann kündige ich zum Beispiel. Oder bei den Legenden würden die sagen, na dann trete ich aus. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt. Wir würden jetzt ein Dokument ausfüllen.
Ja.
Ach, stimmt, gemeinsam aus der Kirche.
Aber das muss man, glaube ich, am Standesamt abgeben dann und dann dreifach durchschlagen.
Ja, so. Also sehr geehrte.
Habe ich Sie?
Habe
ich Sie jetzt?
Nicht sehr geehrte Damen. Damen sind keine dabei.
Nein, bei Ihnen nicht. Passen Sie mal auf. Herr Bischof.
Herr Bischof. Oberbischof.
Herr Oberbischof.
Ich glaube, Sie sind nicht ganz bei Trost. Kann man nicht schreiben, oder?
Wieso? Ist doch nett.
Bei Trost.
Oder was?
Komma oder was? Fragezeichen. Ausrufezeichen noch. Wenn Sie nicht binnen 24 aus der Kirche einen anständigen Laden
gemacht haben,
gehe ich sofort zur Konkurrenz.
Gehe ich sofort zur Konkurrenz, in Klammern. Kopten, Komma, Hinduismus, Komma.
Gut, sehr gut.
Antifa,
sehr gut.
Komma.
Weiter.
Weiter.
Was noch?
Las Vegas Club.
Las Vegas Nacktclub schreibe ich.
Oder?
Oder?
Sogar?
Sogar.
Evangelisch.
Gesalzene Mail. Gesalzene Grüße. Ihr Professor und so weiter und so fort.
Ihr genau. Ja, dieses Dokument ist gültig ohne Unterschrift. Jesus.
Ja.
Unterzeichnet durch Willenskraft oder sowas, damit man da noch so ein bisschen...
Ja. Willenskraft. Gut, fantastisch. Und ich schick's dann gleich ab.
Ja.
Gut, dann haben Sie zu Hause auch eine praktische eine Vorlage. Anleitung.
Sie können das ja nach Belieben noch ein bisschen abändern, wenn Sie noch, weiß ich nicht...
Also noch ein bisschen...
ausschmücken.
Ja, wollen. Warum genau? Und vielleicht, Sie können auch einen Link zu dieser Sendung zum Beispiel mit anhängen. Sie können
als die Sendung
ja dann als Podcast hören.
Man muss halt einfach, wenn man oder austreten will aus der Kirche, muss man halt auch triftige Gründe liefern,
ja.
Um quasi zu sagen, muss zum Beispiel sagen, ich bin aufgezogen worden ohne Glauben und deswegen fühle ich mich nicht imstande dazu, im Glauben zu sein. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit wieder darüber, dass man die Glaubenspflicht wieder einführt.
Ja.
Und dann müssen Sie begründen können, warum Sie nicht in der Kirche
warum Sie nicht, ja, genau.
sein wollen können. Aus gewissen
Soweit Gründen. Ich weiß, kann man heute einfach hingehen und sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte Zivi machen. Statt Kirche.
Genau. Das ist, ja, das wird ja gerade diskutiert mit dem Bund.
Ja.
Da haben
einfach verweigern.
Man kann sich dem Glauben verweigern, ja.
Finde ich gut.
Ja, so.
Nehmen Sie sich zu Hause Ihre Anleitung raus, wie Sie das wollen, wie es für Sie richtig ist. Denn für jeden Weg in den Glauben hinein gibt es auch einen wieder heraus. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Professor Dr. Pfarrer Fliege. Der Flötenmann von Hameln.
Ja.
Kennen Sie den?
Ist aber ein,
ja. Der hat gespielt, hat die Kinder sind da aber gekommen.
Und haben getanzt. Und haben ins Wasser reingetanzt.
Ins Wasser reingetanzt und wieder raus.
Nein, die sind da geblieben.
Also, Frau Meisendrath, das gefällt mir gar nicht, wie diese Sendung endet.
Doch, es ist wunderbar.
Mit Mord.
Mit einem Wunder. Ich bin mal gespannt, wenn ich Ihnen mal den Rosengarten zeige.
Ja.
Da nehme ich Sie mal mit.
Nehmen Sie mich mit.
Da können wir mal kurz gucken, was da unter der Erde liegt.
Aber also mit ihrer Tüte hier, mit den Zähnen.
War ich vorhin, ja.
Oh je, das möchte ich gar nicht hören. Wir hören noch einen Text von Lea Schlenker, die auch in der letzten Minute noch einen Text eingeschickt hat. Wir freuen uns da. Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß mit dem letzten Text und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.
Als ich die Auktion betraf, hatte ich ja keine Ahnung. Als ich die Auktion betrat, hatte ich ja gar keine Wahl. Wo sollte ich denn sonst hin? Auf der Suche nach ein bisschen roher Emotion. Die Welt wurde an den Bestbietenden verkauft. Und nun ist die Auktion beendet. Alle stehen auf und wollen ein Stück von mir. Ein Stück Leber und eine Träne. Und die zwei Augen, meine Zähne und eine Haarsträhne ausgerissen und zwischen zwei Buchseiten geklemmt. Dieser Ausverkauf flasht mich überhaupt nicht mehr. Gar nicht so wie früher, oder? Vielleicht war ich auch gar nie auf der Suche nach irgendwas. Mein Streikbrecher und ich sind wild wie Wölfe und rot wie das brennende Athen. Mein Streikbrecher und ich sind wild wie Wölfe. Wo bist du, mein Kleiner? Wir haben uns doch mal zur Musik im Supermarkt geküsst. Zwischen Mangos und Avocados haben Coupons zerrissen und ein Feuer gemacht. Ruth Bader Ginsburg zur Rechten und Mariah Carey zur Linken. Wir sitzen in einem Restaurant und geben unsere Daten nicht an. Eine fette Pappmaché-Puppe starrt uns an. Sie starrt uns während des Hauptgangs an, sie starrt uns während des Desserts an, sie sieht uns sogar beim Weinen zu, als wären wir Fische in einem Aquarium. Ich sehe zu Lalina rüber und sie schluckt und sagt, ohne Acid kann ich diese Weltuntergangsstimmung einfach nicht richtig genießen. Verstehst du, was ich meine? Denke an kleine Metallteile in der Luft. Und ich langweile mich. Und ich hasse das. und ich hasse diese Hitze, gefolgt von Regen, gefolgt von Kälte, gefolgt von Feuer, die Stadt und die Menschen, die den Olymp bestaunen und ein Foto machen, solange er noch steht, während im Hintergrund die Flammen lodern und riesige Fluten von Asche und Blut auf uns zukommen. Ich bereue, dass ich an dieser Auktion dabei war.
Ein Fels in wilder Brandung, der alles überstand. Er hielt seit vielen Jahren so manchen Stürmen stand. Ein Fels in wilder Brandung ist unser Radio Z. Sein Stern, der wo für immer am Radiohimmel steht.
Stern des Südens.
Die Legende lebt, wenn auch die Zeit vergeht. Radio Z, das bleibt bestehen.
Das bleibt bestehen.
Die Legende lebt, wenn auch der Wind sich dreht. Radio Z wird niemals untergehen. Die Uhren laufen schneller, die Zeit, sie bleibt nicht stehen. Der Weg führt in die Zukunft, so vieles wird geschehen. Ein Fels in wilder Brandung ist unser Radio Z. Sein Stern, der wofür immer am Radiohimmel steht. Die Legende lebt, wenn auch die Zeit vergeht. Radio Z. Es bleibt bestehen.
Es bleibt bestehen.
Die Legende lebt, wenn auch der Wind sich dreht. Radio Z wird niemals untergehen. Solo, Frau Meisendraht. Die Legende lebt, wenn auch die Zeit vergeht. Radio Z, das bleibt bestehen. Die Legende lebt, wenn auch der Wind sich dreht. Radio Z wird niemals untergehen. Radio Z wird niemals untergehen.
Schmunger.